Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile.
Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Lotti.
Ines.
Pass auf. Ich war letztens mit einer Freundin so ein paar Tage im Urlaub, ne? Und dann lagen wir so abends im Bett und auf einmal fängt die so an zu lachen. Und ich habe mir so gedacht, was ist jetzt gerade hier so witzig? Ich möchte daran teilhaben, ne? Mhm. Und dann hat die mir ein Foto gezeigt, aber vorher hat die folgenden Satz gesagt: Oh mein Gott, Ines, du siehst als Mann einfach so aus, wie auf die Typen, auf die du stehst. Und dann hat die mir das Foto gezeigt und Lotti, ich dachte einfach nur so, scheiße, sie hat recht.
Fuck.
Ich will mich einfach selber bumsen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich schick dir mal das Foto, damit du das sehen kannst, weil das würde mich jetzt mal interessieren, ob du das auch so empfindest, ja?
Oh Gott, ja. Oh Gott.
Oder?
Ich weiß komplett, was du meinst. Scheiße.
Aber das Schlimme ist, ich gebe mir auch richtig Fuckboy-Vibes selber als Mann, oder? Der wäre auf jeden Fall gut im Ghosten und irgendwie Frauen verführen, aber so richtig was für eine Beziehung bin ich nicht als Mann, oder?
Es ist so krass. Du hast vollkommen recht, dass diese Person einfach real aussieht, ne? Also wenn man diese komische Frisur ein bisschen wegmacht, weil da ist irgendwas schiefgelaufen mit der KI, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn man nur das Gesicht sieht, dann sieht das aus wie eine real existierende männliche Person. Und ich wirklich, hättest du mir das geschickt und gesagt, ja, den date ich jetzt, dann hätte ich gesagt, ja, alles klar, kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Also viel Spaß. Aber ja, pass vielleicht ein bisschen auf dich auf. Und jetzt bist du verliebt in den, oder was?
Jetzt bin ich verliebt in mich selber. Und dann habe ich mich gefragt, ist das so ein normales Ding? Also, weißt du, kann ja vielleicht auch unsere Community mal beantworten, ob das typisch ist, also oder ob das gesund ist, dass man sich selber gerne flachlegen wollen würde oder in eine romantische Beziehung mit dem gegenteiligen Geschlecht oder das Geschlecht, was man auch immer hat dann oder worauf man steht, ob das normal ist. Ich weiß nicht, ob ich das richtig formuliert habe, aber du weißt, was ich meine, ne?
Hast du dir denn versucht, die Frage selbst zu beantworten? Also bist du selber mal in dich gegangen und hast darüber nachgedacht, wie das vielleicht...
Nee, ich wollte diese tiefgründigen Gedanken gar nicht bei mir lassen, sondern ich wollte unsere Community fragen. Aber Lotti, natürlich habe ich mich natürlich auch gefragt, stehst du auch selber auf dich, ne? Und dann habe ich meine Freundin,
oh nein,
liebe Grüße an Swantje, gefragt, ob sie das auch mal mit dir machen kann.
Oh nein.
Und Lotti, ich kann dir sagen, du stehst überhaupt nicht auf dich selber und ich schicke dir jetzt auch mal dieses Foto, aber...
Ich habe Angst, dass ich ganz scheiße aussehe als
nein,
Mann.
Aber ich sag dir schon mal eine Sache.
Nicht mein Typ.
Nicht dein Typ und auf jeden Fall wärst du bei Are You The One dabei.
Wow. Der sieht ja aus wie Mike Heiter irgendwie so ein bisschen, aber geiler Style, das muss man natürlich dazu sagen. Krank. Also der sieht aber noch schlimmer aus als ein Fuckboy, als deiner. Ich finde, deiner sieht noch so aus, als hätte der ein bisschen was Nettes, Ehrliches in sich, aber meiner sieht nur nach Fuckboy aus. Also das ist ja krank.
Ja.
Aber du hast recht, vielleicht als 17-Jährige hätte ich den vielleicht heiß gefunden. Mittlerweile, nee, bin ich da komplett raus.
Aber guck mal, Lotti, wenn wir unseren Podcast als Männer machen würden... Ich glaube, wir hätten auch Erfolg.
Hast du jetzt noch eine Collage gemacht von beiden?
Wow. Also wir sind auch schon heiß, oder? Auf unseren Bildern.
Boah.
Ihr könnt uns ja auch mal sagen, wer die größeren Fuckboy-Vibes hat. Ich freue mich drauf.
Ich glaube leider echt, ich habe echt die Befürchtung, dass ich das bin. Aber
ich auch.
Ich freue mich, dass du jetzt hier deine virtuelle Liebe gefunden hast, auch wenn daraus vielleicht leider doch nichts werden wird. Aber also wirklich, wenn man das hier also guckt, guck dir das doch bitte nochmal an. Das ist doch krass.
Boah, Lotti, zeig mir das nicht. Ich kriege harte Nippel von mir selber. Das ist ja furchtbar. Ich schäme mich ein bisschen, aber irgendwie macht es mich auch geil. Was soll ich machen?
Vielleicht ist es auch nur ein ganz gesundes Zeichen von...
Selbstliebe! Ja!
Ja. Ganz gesundes Zeichen von sehr großer Selbstliebe. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich will damit nicht sagen, dass ich keine Selbstliebe habe, weil ich mich nicht selbst als Mann liebe. Aber in deinem Fall könnte das die Erklärung sein. Und das gönne ich dir. Wie heißt du denn überhaupt? Das will ich zum Schluss noch wissen. Wie heißt der Typ?
Also als meine Eltern wollten mich eigentlich Sandy nennen. Vielleicht ist es ein Sam. Weißt du?
Sam.
Ja. Und du?
Ja, ich heiße Dustin.
Das sind uns Sam. Und jetzt hört ihr die Weird Crimes exklusive Folge, die Special Folge mit Dustin und Sam.
Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle.
Mit mir, Visavi.
Und ich bin Ines Agnoli.
Diesmal die mysteriösen Massagemorde. So, Ines. Jetzt haben wir uns gerade schon so viele Bilder angeguckt und ich finde, wir machen einfach ausnahmsweise mal direkt so weiter. Es geht heute nicht mit einem Ort los, sondern direkt mit einer Person. Du darfst sofort das erste Bild für heute umdrehen.
Kann gar nicht damit umgehen.
Ja, ist komisch, ne?
Ja, das ist irgendwie ganz komisch, dass das jetzt so schnell losgeht. Oh, das Foto liebe ich.
Wusste ich, dass es dir gefällt.
Ja?
Ja, und ich glaube auch, dass sie dir gefällt, oder?
Ja. Also das gibt mir irgendwie, ich mag ja so manchmal Zeitreisen, obwohl ich glaube, dass das besser ist, dass ich als Person mit dem, was ich so von mir gebe, doch in der heutigen Zeit lebe und nicht damals. Aber mir gefällt manchmal der Vibe, die Musik, der Style. Ich würde jetzt mal tippen, 70er oder 60er?
70er ist richtig.
Ja, gut. Ey, dann hat die da auch noch so eine Palme. Ich liebe diese Palmen, aber bei mir werden die nie so buschig, ne? Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber sie trägt coole Klamotten, Bluse, ich glaube sowas wie Schlaghose oder auf jeden Fall sowas Weites. Eine geile Brille, gepflegte Haare. Auf diesem Foto ist einfach alles gepflegt. Also so, wie ich normalerweise nicht zu Hause aussehen würde. Ich sehe so aus wie meine zerfetzte Palme und die sieht halt komplett gesund aus mit gesunder Palme.
Was hast du so für einen Eindruck von ihr? Also was denkst du so über sie? Das Erste, was dir einfach so in den Kopf kommt.
Die sieht schlau aus. Schlau, aber auch skeptisch. Weißt du? Mhm. Und ja, die lässt sich nicht so leicht beeindrucken.
Ich kann dir schon mal ihren Namen sagen. Das ist Barbara Hoffman. Und Barbara ist 26 Jahre alt. Und du darfst jetzt mal raten, was Barbara beruflich macht.
Ich hätte irgendwie gedacht, Journalismus. Irgendwie sieht die für mich krass nach einer Journalistin aus. Mhm. Also irgendwas, wo man recherchiert, wo man Sachen hinterfragt, wo man, weiß ich nicht, tiefer reingeht, sich vielleicht auch mal unangenehmen Situationen stellen muss und die da Bock drauf hat. Weißt du? Mhm. Also die ist jetzt für mich zum Beispiel keine Pilzverkäuferin auf dem Markt, so wie du vielleicht in deinem vorherigen Leben mal warst oder sowas halt. Mhm. Das ist ganz weit.
Ines, hast du übrigens gehört, dass das Jahr des Drachen einfach begonnen hat?
Das hat für mich auf einmal so viel Sinn ergeben, als ich das gehört habe.
Total. Das ist nämlich der Punkt. Deswegen haben wir von Drachen geträumt. Also ich find's verrückt. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Information.
Ja, unsere Community mal wieder. Beste.
Bevor ich dir jetzt sage, was sie aktuell beruflich macht, sage ich dir erstmal, was sie davor gemacht hat. Sie war nämlich Studentin der Biochemie. Du hattest also recht, was die Schlauheit betrifft. Sie hatte sogar ein Stipendium von der ältesten und anerkanntesten Studentenorganisation der USA und stand kurz vor ihrem Abschluss wirklich mit einem fabulösen Notendurchschnitt. Aber dann hat sie die Uni abgebrochen. Und damit kommen wir jetzt erstmal zum heutigen Ort. Wir befinden uns nämlich im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Und wir sind in der zweitgrößten Stadt nach Milwaukee, nämlich Madison. Und was ich ein bisschen krass fand, beide Städte, die ich gerade genannt habe, also sowohl Milwaukee als auch Madison, haben durch zwei der schlimmsten Serienmörder aller Zeiten traurige Berühmtheit erlangt, nämlich Ed Gein und Jeffrey Dahmer. Mm. Aber um die soll es heute zum Glück nicht gehen. Ich zeige dir jetzt gleich ein Bild von einer Straße in Madison und das verrät dir vielleicht auch, was Barbara Hoffman beruflich macht.
Jetzt bin ich aber gespannt. Also von Biochemikerin zu This is Heaven Sauna Massage. Ist sie da? Mhm. Gibt dir jetzt Saunamassagen. Als Engel verkleidet. An der Schnur. Nackt.
Was glaubst du denn, was das da ist, was du da siehst?
Male and Female Clients Welcome. Das ist ja schon mal super.
Mhm.
Ich finde aber den Begriff Sauna-Massage irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne jetzt zu judgen, aber ich judge krass eklig. Weil ich irgendwie mir da was ganz Schwitziges, Perverses drunter vorstelle.
Was stellst du dir denn vor?
Also Lotti, wenn du schon so fragst,
ja, ich frage dich,
dann
so
könnte es für mich ganz krass in diese Ficky-Ficky-Richtung gehen.
Mhm. Dann sage ich dir jetzt erstmal, das, was du da siehst, das ist die East Main Street in Madison in den 70er Jahren. Und dieser ganze Bereich dort und auch diese Straße, das ist sowas wie der Red Light District von Madison. Und Sauna- und Massageclubs sind zu der Zeit in Madison ein Riesending. Aber du hast es schon geahnt, da werden jetzt nicht solche Massagen angeboten, wie du sie dir ab und zu mal gönnst, sondern da geht's darum, dass andere Körperteile durchgeknetet werden und auch noch
welche denn?
Ganz andere Sachen gemacht werden. Ja, zum Beispiel Penisse, Ines, und Hoden.
Ach so, und aber da sind ja auch Female Clients auch welcome, was wird
ja,
dann da massiert?
Vielleicht werden auch Vaginas geknetet. Also da ist alles möglich, alles, was man sich so vorstellt.
Das ist schön, wie du das sagst. Penisse und Hoden und vielleicht auch Vaginas, die da geknetet
ja
werden. Ich wollte das einfach nur mal, dass wir das mal haben, weißt du? Aber Sauna und Massage. Es ist nicht Saunamassage, so wie
nein,
ich das verstanden habe. Okay.
Nein, da gibt es eine Sauna, wo man reingehen kann. Und da gibt es diese Massagen. Es soll nach außen hin aber eben so wirken, als wäre das ein halbwegs seriöser Spa-Club sozusagen. Man kann sich da eben Sauna gönnen, man kann sich Massage gönnen. Und in einem solchen Massageclub arbeitet eben auch Barbara. Nicht in dem, den du da siehst, also nicht im This is Heaven, sondern im Jan's Health Studio. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weniger sexuell, ist es aber nicht. Auch da geht's vorrangig um Penis- und Hodenmassagen. Und was in Bezug auf Barbara vielleicht auch so ein bisschen auffällt, und das bedeutet jetzt nicht, dass sich in diesem Milieu nicht auch sehr viele schlaue, studierte Leute rumtreiben, aber es ist schon so, auch vielleicht spezifisch in den 70er Jahren noch so gewesen, dass ein Großteil ihrer Kolleginnen in diesem und auch in ähnlichen Läden meist schon länger mit dem Milieu und mit Sexarbeit zu tun haben und oft auch einfach aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen. Barbara dagegen ist super behütet aufgewachsen. Die hat ein total enges und gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Die spricht drei Sprachen, hat einen überdurchschnittlich hohen IQ und war, wie gesagt, auf dem besten Wege, eine erfolgreiche Biochemikerin zu werden. Sie ist also sowas wie eine Quereinsteigerin, könnte man
mhm
jetzt sagen.
Finde ich schön, den Begriff Quereinsteigerin
ja
da.
Ursprünglich wollte Barbara eigentlich auch wirklich nur so einen kleinen Nebenjob dort machen. Das ist jetzt knapp 3 Jahre her. Aber die Kundschaft in Jan's Health Studio war schnell so begeistert von ihren Händen und generell ihren Dienstleistungen, die sie dort anbietet, dass sie wirklich vor lauter Massageterminen und neuen Kunden und sehr gutem, sehr schnellem Geld ihr eigentliches Ziel aus den Augen verloren hat, nämlich das Studium. Und in diesen 3 Jahren hat sie sich in der Rotlichtwelt so beliebt gemacht, dass sie den Spitznamen die Königin der Massagesalons
bekommt. Oh, das will ich auch werden. Ich möchte die Goddess der Fußmassage werden, weißt du?
Aber du bist dann die Goddess, weil du so viele Fußmassagen bekommst oder weil du so gute Fußmassagen gibst?
Beides.
Okay.
Ja. Also es
ja,
ist ein
da kann man ja
Geben
hinkommen
und Nehmen.
In ihrem Fall ist es, wie gesagt, ja, ich weiß nicht, ob es ihre Hände sind oder vielleicht eben auch noch andere Dinge, die dazu führen, dass sie so unfassbar beliebt ist. Aber es ist kaum zu glauben, Ines, die Männer stehen da teilweise bis zu 30 Minuten draußen in der Schlange, um genau von ihr massiert zu werden, obwohl dann natürlich noch ganz viele andere Frauen auch in dem Club arbeiten und Zeit hätten. Aber die sagen alle, nee, wir wollen zu Barbara.
Kann ich aber auch verstehen. Egal jetzt, was massiert wird, aber ich würde mich auch für eine geile Fuß- oder Nackenmassage, würde ich auch sagen, wenn die Person so beliebt ist, ich gönne ihr, aber dann warte ich auch.
Also unter uns, ich habe gehört, dass es vielleicht auch daran liegt, dass Barbara sehr offen dafür ist, dass wenn auch spezielle Anfragen kommen, dass sie sagt, ja, ich bin am Start, wenn du genug bezahlst, dann mache ich einfach alles, was du willst. Während bei anderen Frauen, die in dem Club arbeiten, auch gewisse Grenzen herrschen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Anreiz.
Weißt du denn, was da für Anfragen kommen? Also ist es so, statt nur ein Handjob auch noch ein Blowjob oder auch Sex? Oder geht's jetzt auch so um, sag ich mal, Kaviar und Sektdusche und sowas halt und Fetische?
Ja, ich kann dir das leider nicht so ganz genau beantworten, weil das eher Spekulationen
sind.
Ja,
aber Lotti, du kannst sagen, du hast recherchiert und hast herausgefunden, dass das und das auf jeden Fall stattgefunden hat. Das glauben die Leute dir doch.
Ich will aber nicht lügen. Aber all diese Dinge, die du da gerade gesagt hast, natürlich habe ich mir die auch vorgestellt und habe das in Betracht gezogen. Ob es so ist, es bleibt jetzt einfach mal unser aller Fantasie überlassen, würde ich sagen. Was man auf jeden Fall sagen kann, sie ist natürlich schon ein Stück weit stolz darauf, dass die Leute so glücklich und zufrieden sind und sie da so einen krassen Ruf kriegt als die Massagekönigin. Aber zugegeben, ist es jetzt natürlich auch nicht unbedingt ihr Traumjob zu sagen, ich will jetzt hier für immer irgendwelche Sexmassagen geben. Denn, wie wir ja auch alle aus verschiedensten Geschichten wissen, wenn man sich im Rotlicht rumtreibt, begegnet man fast immer auch sehr, sehr dunklen und zwielichtigen Gestalten. Auch Barbara. In ihrem Fall ist das zum Beispiel der einflussreiche, aber auch sehr unberechenbare Kokain- und Mafia-Boss von Wisconsin. Und sein Name ist Samuel Cero. Der wird ihr Stammkunde, also er ist einer von denen, die da immer wieder hinkommen, ihretwegen. Der würde natürlich niemals 30 Minuten irgendwie draußen warten, sondern wenn der da hinkommt, dann sagt er, alles klar, alle zur Seite, jetzt bin ich dran. Und was man übrigens auch dazu wissen muss, was ich sehr strange finde, dieser Laden ist so auf Undercover, weil es ja auch Jan's Health Studio heißt, nicht direkt auf einer dieser Straßen, sondern in so einer Shopping Mall. Und
what?
Da stehen dann halt immer die Typen an.
Ja. Also in einer Mall drin?
Ja, in einer Shopping Mall drin.
Das ist ja krass.
Ja, die gehen da ein und aus und vor allen Dingen eben Samuel Cero. Und der lässt sich da regelmäßig verwöhnen, bezahlt auch immer besonders viel Trinkgeld, um dann aber auch wirklich jederzeit und immer und überall, wie er halt Bock hat, bedient zu werden. Er ist aber, wie schon erwähnt, nicht der einzige unheimliche Typ, der von Barbara verzaubert ist. Wirklich, also Betrüger, Drogendealer und sogar Gewaltverbrecher aus der Unterwelt von Madison. Alle gehen wegen Barbara am liebsten nur noch in genau diesen Massageshop.
Meinst du, man hätte sie heilen können von ihren kriminellen Machenschaften? Dass man, weißt du, Barbara so magische Hände hat, die dazu geführt haben, dass sie das Sperma, aber auch das Böse rausholt. So, weißt du?
Ich weiß nicht, ob das jetzt Barbaras Mission war, während sie das gemacht hat, aber es ist schon wirklich absurd, wer da alles bei ihr ein- und ausgeht. Zum Glück sind es aber nicht nur Kriminelle, sondern auch, ich sag mal in Anführungszeichen, ein paar einfache, normale Leute, so wie auch der Anfang 30-jährige Schifffahrtskaufmann Gerald Davies. Der besucht sie jetzt auch immer wieder und anfangs ist es noch so monatlich und dann ist es irgendwann wöchentlich und irgendwann täglich. Und dabei verliebt er sich
klar,
Hals über Kopf in Barbara Hoffman.
Und das war's. Bis nächste Woche. Süß, oder?
Ja, es wäre schön, wenn's das jetzt einfach war. Das war es aber noch lange nicht, weil jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los. Es ist nämlich so, dass Gerald Davies Barbara Hoffman irgendwann seine Liebe offenbart und sagt, hey, wir hier zwei, das könnte doch vielleicht irgendwie mehr sein als nur diese Massagen.
Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, bevor du weitererzählst, waren die denn alle gut zu ihr? Also weiß man das?
Ich habe jetzt nicht so viel irgendwie darüber gelesen, dass sie irgendwie bedroht wurde oder dass man körperlich irgendwie übergriffig ihr gegenüber war, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt hier nicht. Ja. Weil ich glaube schon auch, dass bei Davies mit den Gefühlen nicht nur wegen der sexuellen Komponente angefangen hat, sondern nämlich auch, weil sie einfach nicht nur schön und nicht nur irgendwie gut mit Händen und anderen Dingen war, sondern weil sie eben auch noch schlau und schlagfertig und cool und selbstbewusst
war. Ja, meinst du, die hat da irgendwelche chemischen Formeln aufgezählt, während die dem eingeschleudert hat oder was? Und der so, boah, das ist aber krass hier, die Kombi, selten erlebt.
Also bevor ich dir jetzt sage, wie Barbara eigentlich darauf reagiert hat, dass Gerald ihr seine Liebe gestanden hat, darfst du jetzt erstmal das nächste Bild umdrehen und dir Gerald Davies selbst angucken.
Mhm. Boah, Lotti.
Was denn, Ines? Was hast du denn mit dem Foto?
Das ist ein schwieriges Foto. Ich finde den Ausdruck erstmal schwierig. Der ist für mich viel zu negativ. Und ich finde, ehrlich gesagt, dafür, dass er da verliebt ist und irgendwie sich da regelmäßig entspannen lässt, weil er geht ja zur Massage, ne? Also muss er ja schon, ich würde jetzt mal sagen, ist ein entspannter Typ, der da jeden Tag zur Massage geht. Da kannst du eigentlich nicht mit so einer Fleppe rumlaufen. Was soll ich sagen? Der gibt mir wieder Serienmörder-Vibes, also wenn ich das Foto sehe. Ja, der ist dark, der ist düster. Ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock, mich mit dem hier hinzusetzen und über Massagen zu reden.
Ja, also manchmal liegst du ja wirklich mit deinen Einschätzungen ziemlich präzise und richtig, aber
jetzt
in diesem
nicht.
Fall würde ich sagen komplett daneben, denn Barbara fühlt sich bei diesem Mann wirklich total wohl und geborgen und sicher. Und auch im Gegensatz zu den anderen Männern hat sie das Gefühl, das ist ein aufrichtiger und auch eher so, er ist ein bisschen schüchtern sogar und gar nicht so outgoing und irgendwie gefällt ihr das, weil sie das Gefühl hat, so da kann sie irgendwie sicher sein, dass der keine Scheiße mit ihr baut und dass der lieb ist und dass der ihr auch vielleicht so ein bisschen so die Sterne vom Himmel holt. Und natürlich, auch wenn ich deine Frage jetzt danach, wie die Typen sie da so behandelt haben, eher mit ja, da ist nichts Schlimmes passiert, beantwortet habe, aber das bedeutet natürlich trotzdem nicht, dass die jetzt alle super liebe, romantische, zuvorkommende Typen waren. Und ich glaube, dass eben Davies genau das in ihr ausgelöst hat, so, oh, das könnte hier eine ernsthafte Beziehung sein. Und deswegen lässt sie sich da wirklich drauf ein. Da kommt aber jetzt vielleicht noch ein anderer Aspekt mit dazu, weil ich ja schon meinte, sie fühlt sich irgendwie sicher bei ihm. Und ich glaube, dass das da mit reingespielt hat, weil diese Sicherheit ist ihr gerade besonders wichtig. Denn sie hat eine unglaublich große und ein Stück weit auch gefährliche Entscheidung getroffen.
Ach so.
Nee, Entscheidung getroffen.
Scheide, ach so. Sorry.
Wow, ich wusste es. Alles klar. Wie konnte ich auch meinen, einen Ficky-Ficky-Fall mitzubringen und dann nicht? Vulva, Scheide, Hoden, Penis. Und all die anderen Dinge zu hören. Nee, es ist unglaublich, aber trotz ihres riesigen Erfolges hat sich Barbara entschieden, sie möchte nicht mehr als Sexmasseurin arbeiten. Sie hat ein Jobangebot von einer Versicherungsfirma bekommen und sieht jetzt eine Chance für sich, nochmal komplett von vorne anzufangen. Sie hat irgendwie auch gerade nicht mehr so die Motivation, sich da jetzt ihrem Studium zu widmen. Und deswegen denkt sie sich, komm, egal, ich fange jetzt einfach nochmal bei Null an und das sowohl beruflich als auch privat mit Gerald. Das Problem ist nur, ihre Stammkundschaft, von der ich dir ja schon erzählt habe, allen voran der Kokainboss Sam Cerro, die sind halt überhaupt nicht begeistert, als Barbara verkündet, dass sie aufhören möchte. Kannst du dir ja vorstellen.
Absolut.
Er sieht halt Barbara auch ein Stück weit so als sein Eigentum an und es kratzt massiv an seinem Ego, dass sie jetzt mit einem Typen wie Gerald Davies zusammen sein will, aber nicht mit ihm. Samuel Cerro droht ihr dann sogar und macht ihr klar, wenn du hier wirklich abhaust und mir nicht mehr das gibst, was ich will, dann kann ich hier auch ganz, ganz schnell von deinem besten Freund zu deinem größten Albtraum und deinem größten Feind werden. Was glaubst du, Ines? Was macht Barbara jetzt?
Also ich habe ja schon gesagt, dass sie auf mich stark wirkt und ich glaube, die bleibt bei ihrer Entscheidung und wird da nicht schwach und sagt, ja, hast du Pech? Have you Pech? Natürlich, sorry.
Also sie hat natürlich Angst und das ist jetzt auch keine angenehme Situation für sie, aber sie lässt sich jetzt nicht so weit einschüchtern, dass sie ihre Entscheidung beeinflussen lassen würde.
Gut.
Und im Herbst 1977 verlässt sie tatsächlich Jans Health Studio und beginnt als Versicherungsvertreterin zu arbeiten. Mit Gerald trifft sie sich dann auch regelmäßig und die beiden bauen sich mehr und mehr eine harmonische und auch wirklich funktionierende Beziehung auf. Sie ist an sich glücklich, aber natürlich lässt sich ihre Vergangenheit jetzt nicht von heute auf morgen abschütteln und vor allem...
Lotti!
Abschütteln, na klar!
Ich dachte, da hättest du wieder in Klammern irgendwas geschrieben. Ah, okay.
Ich sagte, wie es ist, ich schäme mich gerade selber, weil ich hätte es da tun müssen. Ines, Gag, haha.
Ja, wir müssen ja auch unserem Konzept hier treu bleiben.
Ja, sie kann, wie gesagt, ihre Vergangenheit nicht abschütteln und auch nicht jetzt von einem auf den anderen Tag diese doch sehr problematischen und teilweise jetzt eben auch wütenden Kunden so in ihrem Nacken, die sind ja jetzt nicht einfach von heute auf morgen weg. Barbara fühlt sich, wenn sie alleine unterwegs ist, manchmal irgendwie sogar verfolgt und sie meidet die Gegend rund um diese Shopping Mall und sie weiß nicht so richtig, ob sie sich das jetzt einbildet oder ob es wirklich so ist, dass sie vielleicht verfolgt wird. Gerald beruhigt sie dann und sagt, ey, alles wird gut und ich bin ja bei dir und wir passen auf dich auf und es ist alles in Ordnung, aber ihre Unsicherheit bleibt. Und nur ein paar Monate später wird tatsächlich etwas Schreckliches passieren. Am 23.12.1977, also 2 Tage vor Weihnachten, so wie es in den USA gefeiert wird, kommt Barbara später als sonst nach Hause. Sie hat noch Besorgungen für die Feiertage erledigt, also vor allem Geschenke und Essen, um dann wie immer mit ihrer Familie zu feiern. Danach war sie noch was essen. Jetzt ist es stockdunkel und sehr kalt. Draußen liegt Schnee, es schneit auch immer noch so ein bisschen. Und als sie in der 638 State Street vor ihrem Wohnhaus ankommt, in dem sie ein Apartment gemietet hat, da fühlt sie sich schon irgendwie komisch. Sie hat mal wieder das Gefühl, dass sie verfolgt wurde, dass irgendwas nicht stimmt. Und bevor wir jetzt weiter in dieses Gefühl reingehen, darfst du dir erstmal dieses Haus, in dem sie da wohnt, von außen angucken.
Wohnt sie da alleine oder wohnt sie da mit Gerald?
Sie wohnt alleine.
Okay. Also, jetzt sag mal, also Lotti, hast du das Foto rausgesucht? Also, was jetzt wirklich nicht das schönste Foto ist, oder ist das einfach, hast du gedacht, das ist das Erste, das nehme ich jetzt, das wird schon reichen?
Ich muss dazu sagen, das ist der Hinterhof von dem Wohnhaus, also es ist nicht von außen, aber es spiegelt schon so ein bisschen auch wieder, dass es vielleicht auch ein bisschen unheimlich, gruselig ist. Ne? Also,
ja, ich würde trotzdem sagen, also bei ImmoScout wäre das jetzt nicht beliebt, aber also wirklich bei dem Wohnungsmarkt gerade in Berlin würden trotzdem Leute sagen, komm, egal, 2000 Euro für 15 Quadratmeter,
unbedingt.
Ich mach's. Ja, also wie du schon gesagt hast, es sieht gruselig aus. Ich weiß halt nicht, ob auch dieses Schwarz-Weiß-Foto das nochmal so ein bisschen mehr rausholt, dass es gruseliger wirkt, als dass es jetzt im Real Life war. Aber es gibt mir irgendwie auch so die Vibes, da möchtest du jetzt nicht unbedingt nachts alleine, besonders wenn du eh schon Angst hast und ein schlechtes Gefühl, da möchtest du da nicht irgendwie alleine rumtapsen im Schnee.
Ihr Apartment befindet sich hinter den Fenstern im 2. Stock. Und genau dort schließt Barbara jetzt die Wohnungstür auf. Und sie denkt sich währenddessen schon so, habe ich irgendwie vergessen abzuschließen?
Oh nein.
Oder warum ging diese Tür jetzt so leicht auf? Und dann betritt sie die Wohnung und dieses seltsame Gefühl wird immer größer. Das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Das Gefühl, dass irgendwas anders ist als sonst. Oder dass etwas oder jemand in ihrer Wohnung ist. Ines, hast du irgendeine Ahnung, wer oder was dort sein könnte oder bildet sich das Barbara jetzt einfach nur vor lauter Paranoia ein?
Beides könnte sein, weil ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest. Ich hatte es schon mal.
Ja, 100 Mal.
Aber ich bin auch auf jeden Fall ein paranoider Mensch. Nicht schlimm, aber auf jeden Fall so schlimm genug, dass ich öfter mir irgendwie schon mal eingebildet habe. Und ich rede hier nicht von meinem Hausgeist, weil der war wirklich da. Aber ich habe mich auch gerade gefragt, wie reagiert man richtig in so einer Situation? Also geht man weiter rein und guckt, ob jetzt hier wirklich jemand ist? Oder ruft man die Polizei, ruft man Freunde? Also ich glaube, ich würde einfach reingehen. Und das ist wahrscheinlich das Schlechteste. Das ist so wie ein Horrorfilm, wo man sich denkt, nein! Renn nicht dem Mörder noch in die Arme, weißt du? Aber irgendwie glaube ich, dass sie recht hat, dass jemand da ist, der auf sie wartet. Und ich glaube nicht, dass der damit zufrieden ist, indem er eine Massage bekommt. Und ich glaube, es ist ein Er.
Ich habe lustigerweise erst neulich bei Kurt Krömer bei Feelings im Podcast erzählt, dass ich das ganz oft habe und tatsächlich gehe ich dann auch rein in die Wohnung, aber ich schnapp mir halt ein Messer und laufe mit dem Messer durch die Wohnung und gehe in jedes Zimmer rein. Und als ich von dieser Situation gehört habe, habe ich direkt auch gedacht, Barbara, nimm ein Messer. Wenn du da reingehst, dann hol dir ein Messer, auch wenn es natürlich total bescheuert ist, weil bei mir zum Glück in 100% der Fälle war nie irgendwer da und ich bin alleine wie ein Vollidiot mit meinem Messer
Egal.
Durch die Wohnung geschlichen. Aber ja, für den Fall.
Besser bist du ein Vollidiot in dem Moment. Ja. Ich frage mich nur, könntest du wirklich zustechen?
Das frage ich mich auch.
So ein Taser wäre vielleicht besser. Ja. Wir brauchen sowas.
Ja, stimmt. Oder einfach ja Tränengas. Oder ich habe keine Ahnung. Aber ich kann dir sagen, Ines, es ist in Barbaras Fall definitiv keine Einbildung.
Oh nein.
Da ist tatsächlich jemand in ihrem Apartment. Also schleicht sie jetzt auf Zehenspitzen an den Wänden entlang. Sie weiß ja noch nicht, dass da wirklich jemand ist, aber sie spürt es einfach. Sie schnappt sich leider kein Messer, sondern sie läuft wirklich durch jedes Zimmer durch, guckt überall rein. Nachdem sie ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer und in die Küche geschlichen ist und dort niemanden entdecken konnte, bleibt nur noch das Bad. Barbara öffnet langsam die Tür und dort sieht sie tatsächlich einen Mann. Einen halbnackten Mann. Er liegt auf dem Badezimmerboden, gefesselt. Überall ist Blut. Der Mann ist tot.
Nein! Aber es ist nicht Gerald, sonst hättest du das ja gesagt. Es ist ein Fremder.
Nicht Gerald. Jetzt ist halt die Frage, was glaubst du, wer es sein könnte?
Also du hast sehr oft über diesen Drogenboss geredet, deswegen wüsste ich nur ihn oder jemand anderes, mit dem sie eine heimliche Beziehung hatte und das jetzt rausgekommen ist.
Ich kann dir diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht beantworten, denn Barbara hat keine verdammte Ahnung, wer der fast nackte, tote Mann in ihrem Badezimmer ist. Und sie hat keine Ahnung, wie der in ihre Wohnung gekommen ist. Und während sie verzweifelt in ihrem Wohnzimmer auf und abläuft, kommt ihr irgendwann immer wieder in den Kopf, genau der Mensch, den du gerade angesprochen hast, nämlich, dass das irgendwas mit ihren ehemaligen Kunden und vor allen Dingen vielleicht mit Sam Cerro zu tun haben muss. Vielleicht er oder irgendein anderer wütender Kunde aus dem Massagesalon, der sich damit an ihr rächen will, aber ihr Leben zerstören
was,
will.
Was ist das denn? Also das ist schon ein bisschen doll, finde ich jetzt.
Das ist sehr, sehr doll.
Um sich zu rächen.
Total.
Also besonders, was kann dieser arme Mensch dafür, der da auf dem Boden liegt?
Barbara denkt natürlich auch darüber nach, ob es vielleicht ein verfeindeter Drogenhändler ist oder so, der eh umgebracht wurde und den die irgendwie loswerden wollten und sich einfach gedacht haben, dann laden wir den jetzt bei der ab, um sich eben zu rächen und auch um eine falsche Fährte zu legen. Die Frage ist jetzt, was würdest du tun, Ines, wenn du einfach einen fremden, halbnackten, toten Menschen bei dir in der Wohnung hast und nicht weißt, was abgeht? Was würdest du machen?
Also ist halt wichtig, dass der halbnackt ist, weil du das jetzt schon sehr oft irgendwie betont hast. Weil am Ende des Tages ist es ein toter Mensch, oder? Also das wäre jetzt so das Wichtigste, was der jetzt angehabt hätte. Also der hatte noch eine Snoopy-Unterhose an. Also das war wirklich schwierig. Also ich würde auf jeden Fall die Polizei rufen. Sowas von safe, weil ich keinen Bock hätte, mit dem da weiterhin in einem Raum zu bleiben und ich auch nicht weiß, wo kommt der her, was hat das zu bedeuten. Also gibt's überhaupt eine andere Option, außer die Polizei zu rufen und irgendwie dafür zu sorgen, dass das aufgeklärt wird, was da gerade passiert ist. Weil ich weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass Barbara irgendwie den in eine Wanne legt und dann anfängt, Säure drüber zu gießen und den zersetzt. Um ein Zeichen zu setzen.
Genau das macht Barbara. Nee, macht Spaß. Also normalerweise würde sie natürlich auch, wenn jetzt irgendwo eine Leiche rumliegt, wie jeder andere Mensch auch, sofort die Polizei rufen. Aber dadurch, dass der Mann in ihrem Badezimmer liegt, was sie natürlich maximal verdächtig macht und sie bis vor kurzem als Sexarbeiterin in einem nicht sonderlich legalen Massagepuff gearbeitet hat und dazu auch noch der mächtigste Unterweltboss von Wisconsin ihr gedroht hat, entscheidet sie sich dagegen, die Polizei zu rufen. Sie hat jetzt noch keine Alternative, also sie weiß nicht, was sie stattdessen machen soll, aber sie ist so durch den Wind, dass sie sagt, so, ich kann nichts machen. Sie hat die böse Befürchtung, dass man ihr einen Mord anhängen möchte und vielleicht ja sogar noch irgendwelche anderen Spuren oder so in der Wohnung verteilt hat, um sie zu belasten. Barbara läuft die nächsten Stunden wie ein Tiger im Käfig durch ihre Wohnung auf und ab. Sie ist mehrmals kurz davor, Jared um Hilfe zu bitten, aber sie hat sogar Angst, dass selbst er ihr nicht glauben könnte. Mhm. Weil es wirkt natürlich auch merkwürdig und deswegen sage ich das auch mit dem halbnackten Mann, ne? So als ehemalige, wie gesagt, jetzt gerade noch Sexmasseurin, dann den neuen Freund anzurufen, zu sagen, hier ist ein halbnackter, toter Mensch bei mir, ich kann's mir mal helfen, kommt halt vielleicht auch nicht so gut. Und was auch so schlimm ist, sie traut sich natürlich auch seit Stunden nicht auf Klo zu gehen. Ne? Die hat die Tür einfach zugemacht und die kann da jetzt nicht auf Toilette, während auf dem Boden irgendwie eine Leiche liegt neben ihren Füßen. Und deswegen fasst sie irgendwann mitten in der Nacht einen Entschluss. Der tote Mann muss raus aus ihrer Wohnung. Sie hält es einfach nicht mehr aus. Also wickelt sie den leblosen Körper in einen Teppich ein und zerrt ihn zwei Stockwerke nach unten auf den Hinterhof. Und deswegen habe ich dir das schreckliche Foto gezeigt. Barbara hat nicht viel Zeit, weil es kann ja jederzeit irgendwer aus dem Fenster gucken, wenn da mitten in der Nacht irgendwelche lauten, merkwürdigen Geräusche sind, wie ein Mensch da irgendwie einen komischen, riesigen Teppich durch die Gegend zieht. Und das Problem ist jetzt auch, sie hat keinen wirklichen Plan entwickelt. Sie hat kein Auto, mit dem sie den Mann irgendwie wegtransportieren könnte. Und deswegen zieht sie die Leiche jetzt einfach nur in einen großen Schneehaufen am Ende des Hofes hinter einen Müllcontainer. Du schüttelst ganz so den Kopf.
Ja, das als Biochemikerin, ja. Lotti.
Ja.
Es liegt wahrscheinlich nicht daran, dass sie nicht zu Ende studiert hat, weil ich glaube auch nicht, dass man in den letzten Semestern lernt, wie man am besten eine Leiche verschwinden lassen kann. Aber das finde ich schon krass. Ich meine, gut, die wird in einem Schock sein, verzweifelt, aber dass sie so eine Leiche rausbringt, also ich hätte wirklich gedacht, dass sie einfach Säure holt in ihrer Badewanne, den auflöst und dann halt den Putzlappen da schwingt.
Ja, das hätte ich ihr auch eher zugetraut. Aber vielleicht ist es, wie gesagt, einfach eine Panikreaktion. Alles, was sie jetzt noch Schlaues mit dazu macht, ist noch mehr Schnee von allen Seiten oben und von rechts und von links da irgendwie mit dran zu packen, den Müllcontainer so davor zu stellen, dass man es nicht sieht. Aber mehr fällt ihr erstmal einfach nicht ein. Man kann es aber auch vielleicht wirklich so ein bisschen als eine Übersprungshandlung bezeichnen. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie seit Stunden nicht mehr auf Toilette kannst und in dieser Wohnung merkst, du kannst vielleicht nicht mehr atmen, weil du weißt, da ist eine Leiche und du willst nur, dass das irgendwie aufhört. Sie ist natürlich danach auch komplett am Ende, rennt völlig außer Atem wieder die Treppen hoch und fängt danach dann an, ihre komplette Wohnung mit Chlor zu reinigen, von oben bis unten alles zu schrubben, die ganze Nacht, bis es hell wird. Und jetzt ist der 24. Dezember und Barbara ist bei sich zu Hause mit Jared verabredet. Und währenddessen liegt einfach die Leiche von dem fremden Mann immer noch unten im Schnee verbuddelt auf dem Hinterhof. Als dann ihr Freund bei ihr ankommt, dauert es nicht lange, bis sie komplett zusammenbricht und in Tränen ausbricht. Und das, was sie eigentlich nicht tun wollte, nämlich ihm zu offenbaren, was passiert ist, das macht sie jetzt. Also sie erzählt ihm komplett aufgelöst, was sie Schreckliches erlebt hat. Und ja, beschreibt, wie sie ihn gefunden hat und dass der unbekannte Tote jetzt nicht weit entfernt von den beiden draußen im Schnee liegt. Jetzt ist wieder die nächste Frage, Ines. Was glaubst du jetzt? Wie reagiert Jared Davies auf diese Nachricht? Das ist natürlich jetzt auch für ihn nichts Alltägliches, was er so mal eben von seiner Freundin da hört.
Ja. Ich habe mir gerade so vorgestellt, wie er sich so richtig gefreut hat. Weißt du, er hat irgendwie so ein Geschenk besorgt und freut sich da auf Weihnachten. Wahrscheinlich essen die irgendwie sowas wie Truthahn oder so, ne? Irgendwie haben da Sachen vorbereitet, schon sich überlegt, wie kann man sich überraschen? Mhm. Was sagt man vielleicht Liebes, wenn man das Geschenk übergibt und so? Und dann erzählt die dem das und in seiner Gedankenwelt ist einfach nur so, also eigentlich fand ich einfach die Handjobs extrem gut und die Massagen. Und jetzt bin ich in diese Situation geraten. Ne? Wäre ich einfach vielleicht nicht in dieses Massagestudio gegangen, dann hätte ich jetzt vielleicht einfach relativ normal Weihnachten feiern können. Mhm. Da er aber auch mir creepige Vibes gegeben hat, habe ich auch kurz darüber nachgedacht, ob er für die Leiche verantwortlich ist. Mhm. Warum? Keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich auch darüber nachgedacht, Ich glaube aber, er liebt sie so sehr, dass er ihr hilft.
Verrückterweise jetzt erstmal wieder genau die andere Richtung. Er sagt nämlich so bei allem Verständnis und also ich verstehe deine Sorgen, die auch wirklich berechtigt sind, aber wir müssen die Polizei rufen. Das geht nicht anders. Wir müssen jetzt hier sofort irgendwie Hilfe holen und auch Bescheid geben, was passiert ist. Ja, sehr vernünftig.
Gut.
Und Barbara denkt natürlich auch nochmal über diese Option nach und redet auch mit ihm darüber, aber sie kommt immer wieder zu dem Schluss und das erwidert sie dann auch, dass sie das auf keinen Fall machen kann, weil ihr kein einziger Cop diese absurde Story glauben wird und dass sie am Ende wahrscheinlich noch für einen Mord, den sie nicht begangen hat, im Knast landet. Sie weiß natürlich auch, dass Leute wie dieser Sam Serro überall vernetzt sind und natürlich auch Menschen bei der Polizei irgendwie infiltriert haben, mit denen komplett kumpelmäßig unterwegs sind und sie als Sexarbeiterin da wahrscheinlich 0,0 ernst genommen werden würde. Und deswegen steht sie da wirklich unter Tränen auch vor Gerald und sagt, es tut mir leid, aber das geht nicht so, du musst mir irgendwie helfen. Und ja, da muss dann tatsächlich Gerald Davies ihr auch doch am Ende recht geben und auch er hat so eine Geschichte natürlich noch nie gehört und noch nie erlebt und hat im Hinblick auf Barbaras Vergangenheit auch Angst, dass sie nicht als glaubwürdige Zeugin wahrgenommen wird. Und deswegen ist jetzt klar, dass er seiner Freundin, genauso wie du es gesagt hast, natürlich doch helfen wird und sie nicht mit dieser Scheiße alleine lässt. Als es wieder Nacht wird und alle anderen Menschen schlafen, schleichen sie sich dann gemeinsam auf den Hof und graben dort den Leichnam aus dem Schnee heraus und schleppen ihn in Davies Auto. Ja.
Ach. Ja gut, aber das war ja damals noch nicht so mit den ganzen Spuren und sowas halt, ne? Und DNA und so, das
ja,
konnte man
also
dann
ich glaub,
noch so machen, ne?
Da hat es schon angefangen, dass man gewisse Sachen, gewisse Proben genommen hat und die dann vielleicht teilweise jetzt Jahrzehnte später untersucht hat. Aber ja, es ist noch nicht so weit, wie das natürlich jetzt irgendwie heutzutage ist. Aber die beiden sind ja eh jetzt einfach keine Profis im Verschwindenlassen von Leichen. Und das ist dann jetzt auch schon wieder das nächste Problem, weil alles, was ihnen einfällt, ist, den Toten einfach wieder in einem anderen Schneehaufen loszuwerden. Ja, aber ja, dieses Mal in dem größten Schneehaufen, den es weit und breit gibt. Und dafür fahren sie mit der Leiche im Kofferraum 20 Minuten entfernt zum Eingang des Black Hawk Ski Clubs, etwas außerhalb von Madison. Und dort schieben und buddeln und graben sie den Körper so tief in den frischen Schnee ein, wie es nur geht. Und beiden ist natürlich bewusst, dass das jetzt nicht für immer eine Lösung ist und dass ja irgendwann auch der Frühling kommt und der Schnee taut. Aber die haben jetzt einfach keine Zeit und keine Alternativen. Am nächsten Morgen ist ja schon Weihnachten und beide wollen jeweils bei ihren Familien sein. Und deswegen ist es jetzt eine Notlösung und die sind sich trotzdem schon sicher, dass es sehr, sehr lange dauern wird, bis der da gefunden wird, weil eben Skisaison gerade erst angefangen hat und da wird eine Zeit lang einfach Schnee liegen. Aber natürlich ist es trotzdem am Ende des Tages eine total improvisierte Sache, jetzt da irgendwie mit dieser bizarren Situation umzugehen.
Auch die Vorstellung, dass da so ein halbnackter Typ mit Snoopy-Unterhose eingebuddelt irgendwo in so einem...
Du bist jetzt doch auch ganz schön auf dem Fakt hängen geblieben, ne? Findest du auch interessant, dass der halbnackt war? Sag ich doch.
Du hast mich angesteckt und jetzt spielt das für mich auch eine Rolle, weil ich mir auch so denke, ja... Also ich meine, am Ende des Tages wäre auch eine eingebuddelte Leiche, wenn der jetzt, weiß ich nicht, einen Jogginganzug getragen hätte. Aber so in diesem Skigebiet, wo ja wirklich auch Leute die ganze Zeit, also sehr viel Spaß haben und eine gute Zeit. Ich habe tatsächlich auch versucht, nach 25 Jahren mal wieder Ski zu fahren. Und deswegen habe ich das noch so vor Augen, weißt du? Das war erst so vor kurzem und ich sehe diese ganzen Menschen, wenn ich mir vorstelle, dass die da alle, weil manchmal gibt es so Hückels, weißt du? Wo du denkst, hui, das ist ja lustig jetzt gerade hier so, so ein kleiner Hügel.
Oder wo
so
man vielleicht
springst.
Mit seinem Schneestock so reinsticht aus Spaß oder so, weißt du?
Ja, und darunter, du würdest niemals denken, dass da ein Mensch liegt, ein Nackter, ein Halbnackter.
Die beiden schwören sich jetzt, dass sie kein Wort zu niemandem über das Erlebte verlieren und sind wirklich so, ja, wir müssen das irgendwie einfach vergessen, was hier passiert ist und müssen später auch gucken, wie wir natürlich jetzt weitermachen mit dem ganzen Wissen, dass hier irgendwer in meine Wohnung gekommen ist und so. Aber die sind jetzt beide erstmal so fixiert auch auf diese ganzen Weihnachtstage, dass sie sagen, komm, wir verbringen jetzt hier noch die Nacht zusammen Und später reden wir irgendwie über alles andere, aber erstmal ist es jetzt unser großes gemeinsames Geheimnis. Und am nächsten Tag trennen sich dann ihre Wege. Barbara fährt zu ihren Eltern nach Hause, Gerald zu seinen, und beide versuchen so zu tun, als wenn einfach alles ganz normal wäre und versuchen sich eben nichts anmerken zu lassen.
Boah, könnte ich mir gar nicht vorstellen, ne? Ja. Weil ich die ganze Zeit mir auch so einen Film fahren würde, dass der mit seinen Eltern darüber redet und die dann die Polizei anrufen und sagen so, komm, das ist doch eh eine Sexworkerin, dann hängen wir da der an oder sowas halt, aber du sollst damit nichts zu tun haben und so, du hast das ganze Leben noch vor dir und so, ich würde durchdrehen.
Ja, ich glaube, dass es auch beiden ähnlich geht und trotzdem funktioniert es erstmal eine gewisse Zeit, dieses Stillschweigen zu bewahren, aber das Ganze ist nicht von Dauer. 30 Stunden hält dieser Verschwiegenheitsschwur zwischen den beiden, aber eine oder einer von beiden hält dem Druck, zu wissen, dass sie eine Leiche verscharrt haben, dann nicht mehr stand und redet. Was glaubst du, Ines, wer von beiden ist es?
Scheiße, ich wusste, dass du mich das fragst. Das ist jetzt russisch Roulette, ne? ich habe ja gerade schon gesagt, dass er das seinen Eltern erzählt in meiner Vorstellung. Dann dachte ich aber auch so, sie war ja auch so emotional und konnte es auch ihm nicht verheimlichen und musste das dann auch, das musste auch irgendwie alles raus. Ich glaube auch, dass das für sie wahrscheinlich ein größerer Ballast ist als für ihn. Und deswegen sage ich, sie erzählt es ihren Eltern.
Es ist Gerald Davis.
Nein!
Ja.
Das ist dieser Arsch.
Aber er erzählt es nicht seinen Eltern, Ines.
Oh nein, er sagt es der Polizei?
Er fährt direkt zur Polizei.
Fuck.
Es ist eine Polizeiwache in der Nähe von seinen Eltern und er hat sich dort hingesetzt und hat wirklich, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, gesagt, Leute, ich habe vor ein paar Stunden oder vor anderthalb Tagen meiner Freundin geholfen, eine Leiche zu verstecken. Er hat natürlich die komplette Geschichte erzählt. Seine Freundin hat einen toten Mann in ihrem Badezimmer gefunden und hat ihn dann erstmal provisorisch im Hinterhof versteckt. Und dann hat er geholfen, den Körper zum Skiclub zu fahren und ihn dort im Schnee zu verbuddeln. Die halten die Geschichte einfach erstmal für komplett ausgedacht.
Hä? Warum?
Weil die sowas noch nie gehört haben. Da findet einfach jemand eine Leiche in der Wohnung und weiß nicht, wo die herkommt. Und dann wird die erstmal da im Schnee verbuddelt und dann woanders im Schnee verbuddelt. Also erstmal sind die so, okay, das klingt hier alles wie ein Scherz. Aber dann fahren sie mit Davies zu dem Ort, an dem die unbekannte Leiche angeblich vergraben wurde. Und tatsächlich, dort liegt ein toter Mann, nur in Unterhose bekleidet, in einer Snoopy-Unterhose.
Ja, ich wollte gerade sagen, können wir das bitte aufrechterhalten? Er hat eine Snoopy-Unterhose.
Er liegt in einer Snoopy-Unterhose unter einem Haufen Schnee. Und auch wenn sie das jetzt glauben, weil sie es ja sehen, sie müssen es ja glauben, glauben sie aber kein Wort vom Rest der Story. Das haben sie noch nie gehört, dass Gangster aus der organisierten Kriminalität eine Leiche bei einer Frau ablegen, die mit all dem überhaupt nichts zu tun hat. Genauso wie Barbara es ja auch im Vorfeld befürchtet hat, ne? Und genau deswegen wollte sie ja auch nicht, dass die Polizei gerufen wird. Aber die Ermittelnden besorgen sich jetzt natürlich einen Durchsuchungsbefehl für Barbaras Wohnung. Und nur ein paar Tage nach Weihnachten stehen sie dann auch bei Barbara vor der Tür. Und als sie die Polizisten und den Durchsuchungsbefehl sieht, weiß sie natürlich, dass ihr eigener Freund sein Versprechen gebrochen und sie verraten hat. Barbara kann es nicht fassen, aber sie bewahrt erstmal Ruhe vor der Polizei und sagt auch, dass sie zu all dem nichts sagen will. Also man versucht sie natürlich zu befragen, aber sie sagt, sie möchte nicht sprechen. Sie spielt natürlich mit dem Gedanken, einfach zu erzählen, was alles passiert ist und wie das war. Aber jetzt, da ihr eigener Lebensgefährte das ja hinter ihrem Rücken ohne ihr Wissen getan hat, ist ihre Ausgangslage natürlich noch viel beschissener als vorher. Ihr komplettes Apartment wird dann auseinandergenommen, aber man kann nichts finden, außer so ein bisschen halt so Chlor- und Bleichmittelresten auf dem Boden, vor allem im Bad. Aber das allein ist natürlich kein Beweis für gar nichts, weil schließlich putzen in den USA so gut wie alle Menschen mit Chlor und mit Bleichmittel. Also da macht man sich jetzt irgendwie keine großen Hoffnungen, dass man damit irgendwas in der Hand hätte. Und da man sonst auch keinerlei Spuren findet, spricht also natürlich erstmal alles dafür, dass da niemand in diesem Apartment ermordet wurde und dass die Geschichte vielleicht doch irgendwie anders war. Barbara bleibt auf jeden Fall erstmal auf freiem Fuß. Man kann ihr nichts vorwerfen.
Also ich muss sagen, ich finde das faszinierend, dass sie einerseits so dieses, sag ich mal, naturwissenschaftliche Brain, ne, und so viele Sachen überdenkt und dann auch so rational und bei der Sache ist, wie zum Beispiel, ich kann da nicht anrufen, ich habe als Sexworkerin gearbeitet, was ich by the way immer noch voll schlimm finde, dass sie einfach gar keine Chance hat, sich eigentlich bei der Polizei zu melden, weil sie diese Angst hat aufgrund des Berufs, was sie ausgeübt hat.
Dazu auch nochmal ganz kurz, weil Prostitution ist ja in den USA auch einfach illegal, ne? Natürlich war es offiziell in einem Sauna- und Massage- und Health-Studio. Aber eigentlich ist ja klar, was sie da gemacht hat. Nur, ich will das nur dazu sagen, nicht nur, weil der Beruf wie bei uns jetzt zum Beispiel stigmatisiert ist, sondern weil er auch verboten ist.
Okay. Und dann ist sie halt so emotional wieder auf der anderen Ebene. Ich finde das irgendwie krass, dass sie das irgendwie nicht durchzieht. Dann immer so diese emotionalen Anfälle bekommt, aber dann trotzdem bei der Polizei so klar ist, weil es muss ja für sie trotzdem ein Schock gewesen sein, auch in dem Moment so emotional zu sehen, ey, mein Freund hat mich verraten.
Wie würdest du denn, wenn es jetzt auch darum geht, wie man umgeht mit dem eigenen Freund an ihrer Stelle, das jetzt handhaben? Also was glaubst du, oder beziehungsweise du musst es jetzt nicht nur auf dich beziehen, aber was glaubst du, wie geht's jetzt weiter mit Barbara und Davies?
Schluss, würde ich sagen. Also jetzt telefonieren ist ja jetzt auch keine gute Idee, weil kann ja abgehört werden, ne? Vielleicht sagt man nochmal, lass nochmal treffen und reden. Also ab dem Moment wüsste ich dann auch eh schon nicht mehr, vielleicht ist er verkabelt oder irgendwie sowas, weißt du? Also wir haben ja schon darüber geredet, ich wäre viel zu paranoid und würde einfach sagen, okay, das war's. Ich finde auch irgendwo, so richtig verübeln kann man es ihm auch nicht, weil ich wäre mit der Situation auch überfordert und wüsste nicht, wie ich handeln würde. Aber zumindest, dass man sie kontaktiert und sagt, hey, ich konnte nicht mehr, ich musste zur Polizei gehen und ich habe das alles erzählt, das hätte man machen müssen.
Oder auch zu sagen, komm, wir gehen zusammen jetzt zur Polizei. Also sie einfach so lange zu überzeugen und wenn sie dann Nein sagt, dann trotzdem zu sagen, es tut mir leid, ich liebe dich, aber ich muss das jetzt klären. Wenn du nicht kannst, ich verstehe es, aber ich muss es machen. Aber ich sehe das auch so wie du, so gar nicht zu sagen und hinter ihrem Rücken das so zu machen, ist schwierig, auch wenn ich auch seine Lage sehr, sehr schwierig finde. Also beide sind in einer absolut schwierigen Situation. Aber was ich schon eben auch krass finde, die beiden treffen sich dann danach in einer Bar und nur ein paar Tische weiter sitzen Beamte in Zivil, genauso wie du es eben auch gerade befürchtet hast. Die sind dafür da, die beiden zu observieren. Davies hat nämlich dem zuständigen Detective Bescheid gegeben, dass dieses Treffen stattfindet. Und als hätte Barbara es geahnt, steht sie immer wieder auf und wirft Geld in die Jukebox, die dann extrem laut vor sich hin spielt, sodass die Polizisten kein Wort von diesem Gespräch verstehen können. Die Ermittlungen hören deswegen jetzt natürlich nicht auf. Es dauert ein paar Wochen, aber dann wird auch der Hinterhof von einem CSI-Team untersucht. Vor allem natürlich der Schneehaufen hinter dem Müllcontainer. Und dort findet man dann tatsächlich Blut und Haare, die man der männlichen Leiche zuordnen kann. Und diese Leiche ist inzwischen auch identifiziert worden. Und man hat die Todesursache und den Todeszeitpunkt bestimmen können. Stumpfe Gewalt gegen den Kopf. Und der Mensch ist bereits am 22. Dezember gestorben. Der Name des Getöteten, Harry Birch. 52 Jahre alt. Er hat in einer Reifenfirma knapp eine halbe Stunde von Madison entfernt gearbeitet. Freunde beschreiben ihn als zuvorkommend, höflich und schüchtern. Er war nicht verheiratet, hatte keine Kinder und hat bei seiner Mutter gelebt, bis diese 2 Jahre zuvor gestorben ist. Es gab allerdings eine Frau in seinem Leben, die er regelmäßig getroffen hat und mit der er auch gerne zusammengekommen wäre. Er hat sie tatsächlich auf eine ähnliche Art und Weise kennengelernt wie Gerald damals Barbara, nämlich als Kunde in einem Massagestudio. Und auch da ging es natürlich um besondere Massagen. Der Name dieser Masseurin ist Linda Miller. Und als die Polizei rausbekommt, dass der Tote eine Lebensversicherung über 34.500 US-Dollar abgeschlossen hatte und die Begünstigte darin genau diese Linda Miller ist, wollen sie jetzt natürlich unbedingt mit ihr reden. Weil das ist natürlich irgendwie bei jedem Todesfall, der irgendwas mit Gewalt zu tun hat, immer ein sehr, sehr starkes Indiz, dass da vielleicht jemand seine Finger mit im Spiel hat. Aber die Polizisten finden keine Linda Miller, die mit dem Opfer eine Liebesbeziehung hatte.
Ey.
Bis sie bei einer weiteren Vernehmung mit Gerald Davies den Namen erwähnen und plötzlich sagt Davies für alle sehr überraschend: Oh, das ist Barbara. Mhm. Barbara ist Linda Miller.
Ah, weißt du, es gab vorhin schon so einen Moment, wo ich mir so gedacht habe, war sie's? Könnte es sein, dass Lottie wieder so eine Geschichte so erzählt, dass wir denken, oh Gott, die Arme, die hatte voll Angst. Die geht da in ihre Wohnung rein und so. Aber ich dachte so, nee, das macht sie nicht. Die macht das nicht so. Wir glauben ihr jetzt einfach mal die Geschichte genauso, wie sie die erzählt und fühlen richtig mit, haben Angst mit Barbara, weißt du?
Mhm.
Weil die ist eine Gute. Nicht nur gut mit den Händen, die hat wahrscheinlich auch ein gutes Herz, weißt du? Mhm. Das wollte ich einfach glauben. Und ich dachte mir jetzt gerade so,
Aber wir sind ja noch nicht am Ende der Geschichte angekommen, Ines.
Nö, aber wir sind auf jeden Fall an einem Punkt angekommen, wo wir beide mal reden müssen, Lottie.
Ich bin gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt und ich hoffe, dass da alle ehrlich sind. Also das frage ich jetzt hier in die Runde hinein, ob alle anderen das auch bis hierhin so wahrgenommen haben.
Nein.
Oder ob es natürlich auch vielleicht Leute gab, die schon die ganze Zeit gesagt haben,
klar,
dass das eine Option sein könnte. Aber wir wissen ja, wie gesagt, auch noch gar nicht, ob das jetzt hier überhaupt alles so ist. Aber was man sagen kann zu diesem ganzen Linda Miller-Ding, der Punkt ist, nachdem sie den Massagesalon verlassen hat, übrigens tut es mir auch leid für alle Menschen, die in so seriösen Massagesalons arbeiten und wir jetzt hier die ganze Zeit Massagesalons sagen, aber ich hoffe, es ist klar, dass es da natürlich Unterschiede gibt und dass wir jetzt hier heute eben von Sexmassagen reden, aber ich will es jetzt nicht immer mit dazu sagen.
Dann sag doch Fiki-Fiki-Massagen, wenn du nicht Sexmassagen sagen möchtest.
Ja gut, dann sag jetzt einmal Fiki-Fiki-Massagen. Auf jeden Fall, als sie da aufgehört hat, hat sie sich, um sich eben von ihrem früheren Leben zu lösen und natürlich auch um sich zu schützen vor diesen ganzen schwierigen Kunden, einen neuen Namen zugelegt, den sie jetzt nicht dauerhaft benutzt hat, aber eben für gewisse Dinge. Und dieser Name lautete eben Linda Miller. Und das weiß natürlich Gerald Davies. Der wiederum ist am Boden zerstört, als er begreift, dass seine Freundin anscheinend ein Doppelleben geführt hat und nicht nur nebenbei heimlich eine andere Beziehung geführt hat, sondern diesen anderen Partner offensichtlich umgebracht hat, um an seine Lebensversicherung zu kommen. Und diese ganze Geschichte von wegen hier, die Mafia hat bei mir eine Leiche abgelegt und ich kenne den Mann nicht und du musst mir helfen, das war offensichtlich von vorne bis hinten alles nur inszeniert. Und Gerald Davies ist darüber so geschockt, dass er der Polizei sofort für alle weiteren Ermittlungen seine uneingeschränkte Mithilfe anbietet. Und diese Hilfe wird dann auch sofort angenommen. Unter Eid packt der noch Freund der Beschuldigten alles aus, was er über Barbara weiß oder was er auch über sie zu wissen glaubt. Und nun hat auch die Staatsanwaltschaft genug in der Hand, um ein Verfahren gegen Barbara einzuleiten. Ihr Hauptzeuge wird Gerald Davies.
Aber ich frage mich halt, warum hat sie ihm davon überhaupt erzählt? Weil sie hätte es ja einfach nicht machen können. Und dann, weißt du, hätten sie Gerald als Zeugen nicht gehabt und vielleicht dann auch nicht gewusst, dass Barbara Linda Miller ist. Und also warum sagt sie ihm das?
Gute Frage auf jeden Fall.
Also das ist ja eigentlich nur schlecht für sie gewesen. Also so blöd schätze ich sie jetzt irgendwie nicht ein, dass sie, also weil nur zum Rausschleppen irgendwie passt das nicht.
Ja, wir behalten das auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Am 18. Januar 1978 wird Barbara Hoffman wegen Mordes an Harry Birch verhaftet. Alles scheint jetzt so, als wäre der Fall geklärt. Geldgierige Massagekönigin tötet Affäre wegen Lebensversicherung und denkt sich Mafia-Märchen aus.
Klingt aber geil, muss man schon mal sagen. Also der Titel, den du jetzt da gerade, ich denke mal, dass es nicht unser Titel ist.
Diesmal die geldgierige Massagekönigin tötet Affäre wegen Lebensversicherung und denkt sich Mafia-Märchen aus.
Ja, also ich würde es anklicken.
Jetzt ist halt die Frage, Ines, war es vielleicht doch anders?
Also, jetzt hasse mich wieder an diesem Punkt, der Punkt, an dem wir schon ein paar Mal waren, besonders bei den Live-Folgen, ne? Du hast mich quasi an den Massagehoden und ich weiß einfach nicht und gehe jetzt mal in mein Herz und sag, nein, sie war es nicht. Es war irgendjemand anderes und irgendwie, ich will nicht, dass sie es war. Und der Gerald kam mir irgendwie auf dem Foto wie ein Creep rüber und deswegen war er's.
Barbara beteuert auf jeden Fall ihre Unschuld, macht aber auch keine weiteren Aussagen. Sie sagt nur, ich war es nicht und mehr sage ich dazu nicht. Es fehlen nach wie vor Beweise. Nur 3 Tage nach ihrer Verhaftung wird Barbara Hoffman gegen eine Kaution von 15.000 US-Dollar freigelassen.
Mhm. Nicht von, also sie zahlt die nicht selber, ne?
Nee, ihre Eltern bezahlen die tatsächlich.
Oh, ach so.
Ja, weil ich meinte ja schon, die haben ein super enges Verhältnis und die sind komplett überzeugt von der Unschuld ihrer Tochter und sind auch ja eben jetzt, ich glaube, sind keine super reichen Leute, aber gute Mittelschicht und die kramen da das Geld zusammen, um ihre Tochter aus dem Gefängnis zu befreien sozusagen. Jetzt ist sie halt erstmal wieder draußen und damit der Hauptzeuge der Anklage, Gerald Davies, nicht beeinflusst oder gefährdet wird, bekommt er jetzt Polizeischutz und wird überwacht. Barbara wiederum nimmt sich den stadtbekannten Anwalt Donald Eisenberg, der schon die komplette Unterwelt von Madison vertreten hat. Und der ist fest entschlossen zu beweisen, dass nicht Barbara, sondern jemand anderes den Mann in ihrem Badezimmer auf dem Gewissen hat. Und du hast diesen Namen gerade auch schon genannt. Bei ihm auf der Verdächtigenliste ganz oben steht Gerald Davies. Laut Eisenbergs Theorie hat Davies herausgefunden, dass Barbara ihn betrügt und hat deswegen seinen Nebenbuhler aus rasender Eifersucht umgebracht. Er hatte Zugang zu ihrer Wohnung und wusste, dass sie an diesem Abend länger unterwegs ist und er wusste, dass sie nicht die Polizei rufen würde, auf gar keinen Fall. Barbara wiederum hat ihren toten ehemaligen Kunden und Geliebten aus dem Massagestudio bei sich in der Wohnung gefunden und war sich sicher, dass das der Racheakt des wütenden Kokainbosses gewesen sein muss und hatte also demnach keine Ahnung, dass sie den eigentlichen Mörder, nämlich Gerald Davies, um Hilfe bei der Beseitigung der Leiche bittet. Ihm und der Polizei gegenüber hat sie aber auch verschwiegen, dass sie und das Opfer sich kannten, weil sie das natürlich im Hinterkopf hatte, dass sie das maximal unglaubwürdig und verdächtig gemacht hätte. Und natürlich wollte sie ja auch in dem Moment vor ihrem Freund nicht zugeben, ach übrigens, mit dem Typ habe ich hier irgendwie eine heimliche Affäre gehabt, ohne zu wissen, dass Gerald Davies schon längst davon wusste. Davies wiederum hat diese Notlüge von Barbara ausgenutzt, um sie bei der Polizei generell unglaubwürdig darzustellen und versucht jetzt mit aller Kraft, ihr seinen eigenen Mord in die Schuhe zu schieben. Auch, dass er keine 30 Stunden nach dem Versprechen der Frau gegenüber, die er angeblich über alles liebt, zur Polizei geht und sie ans Messer liefert, ist laut Eisenberg ein Beweis dafür, dass er so schnell wie es ging, einfach nur von sich ablenken und Barbara als Täterin präsentieren wollte.
Einspruch.
Okay, was sagst du?
Mir ist ein neuer Geistesblitz gekommen. Mhm. Du hast es ja auch öfter betont. Mhm. Warum sollte Gerald eine halbnackte Leiche in Barbaras Badezimmer legen? Okay, könnte auch wieder sein, dass er sagt, ja, okay, die waren gerade in so einer Massagesession und dann hat sie ihn umgebracht und so. Aber irgendwie, jetzt habe ich doch wieder das Gefühl, es war Barbara und der war einfach privat bei ihr zu Gast, ne? Und deswegen hatte er auch nur diese Snoopy-Unterhose an und die hatte da gerade ihre Massagekünste irgendwie an der Hand angelegt, diese Magic Hands. Und dann ist die stumpfe Gewalt eingetreten, weil sie an die Lebensversicherung wollte. ich glaube, das ist doch jetzt scheiße, Mann. Ich wollte wirklich für Barbara kämpfen, aber irgendwie, nee, das passt irgendwie nicht zu Gerald, dass er die Leiche bis auf die Snoopy-Unterhose ausgezogen hat.
Kann aber jetzt geht es dir nur um den Fakt mit der Unterhose, ja? Weil eigentlich, finde ich, dann wäre ja genau das, was du gesagt hast, eher wieder ein Zeichen dafür, dass er es Barbara in die Schuhe schieben wollte, dass er es am Ende so aussehen lassen wollte, wie die beiden waren gerade eben mitten dabei, irgendwie rumzumachen. Deswegen könnte das ja absolut so interpretiert werden. Ich weiß es natürlich jetzt nicht, aber
nee,
finde ich jetzt nicht unbedingt etwas, was gegen die Theorie spricht, dass es Gerald Davies war.
Ja, aber irgendwie denke ich nicht, dass das so seine Gedankenwelt war. Und dann halt auch noch im Badezimmer. Also warum dann nicht im Schlafzimmer, wenn er schon das so inszenieren wollte, weißt du? Nee, ich glaube jetzt, es ist Barbara. Der wollte sich waschen für sie vorher und die hat das ausgenutzt.
Ich bleibe mal noch kurz bei der möglichen Unschuld von Barbara. Eisenberg sagt nämlich, dass es halt extrem unschlau von ihr gewesen wäre, vor allen Dingen, also als eine Person, die bei einer Versicherungsfirma arbeitet, weiß sie das ja, wenn man einen Versicherungsbetrug planen würde, dann würde man sich ja gar keine Gedanken darum machen, erstmal eine Leiche zu verstecken. Weil schließlich würde man ja wollen, dass die Person so schnell wie es geht gefunden wird, damit man abkassieren kann. Und zudem weiß sie natürlich auch, dass ein Toter, und da sind wir wieder dabei, der halbnackt und gefesselt mit Wunden am Kopf in einem Schneehaufen gefunden wird, selbst wenn es nur ein halbes Jahr später ist, aber dass das halt super verdächtig ist, was die Todesumstände betrifft. Und dass da sicherlich nicht so locker easy einfach eine Versicherungssumme ausgezahlt werden würde. Und noch ein weiterer Punkt ist die stumpfe Gewalt gegen den Kopf. Das ist natürlich normalerweise überhaupt gar keine Art und Weise, wie Frauen töten. Und erst recht keine dann doch auch eher zierliche Person wie Barbara, die dem Opfer, muss man einfach sagen, körperlich definitiv unterlegen gewesen wäre. Gerald Davies dagegen nicht. Zusammenfassend kann man sagen, Eisenberg plädiert darauf, dass Gerald und nicht Barbara der Täter ist. Aber ich habe dir schon angemerkt und angehört, du siehst das aktuell anders.
Ja, ich bin immer noch jetzt, dass Barbara viel zu verdächtig ist.
Also je länger sich die Ermittelnden mit dieser Theorie von Eisenberg befassen, desto glaubwürdiger erscheint sie einigen. Nicht allen, aber einigen. Weil man muss dazu sagen, ich habe das am Anfang nicht erwähnt, aber als Gerald zuerst da in der Polizeiwache aufgetaucht ist, war der Großteil so, okay, alles klar. Der hat den Typen umgebracht und versucht das jetzt seiner Freundin in die Schuhe zu schieben. Das war der erste Gedanke. Aber da man keine Beweise hatte und dann doch natürlich relativ schnell alles sich in Richtung Barbara bewegt hat, wurde das verworfen. Aber so hundertprozentig ausgeschlossen sehen das nicht alle. Es wird nämlich immer deutlicher, dass Gerald Davies wirklich extrem fixiert auf Barbara gewesen sein soll und von seiner emotionalen Entwicklung auch nicht unbedingt auf dem Stand eines 31-Jährigen gewesen ist und dadurch eventuell auch zu impulsiven, unüberlegten Aktionen neigen könnte, wenn sein Stolz oder seine Gefühle verletzt werden, wie eben zum Beispiel durch Betrug. Aber auch das bleibt vorerst nur eine vage Vermutung und die Staatsanwaltschaft ermittelt trotzdem weiter nur in Barbaras Richtung, damit man für einen kommenden Prozess genug gegen sie in der Hand hat.
Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Jetzt ergibt das schon wieder alles Sinn. Jetzt denke ich, jetzt war es doch wieder Gerald.
Es ist natürlich schon noch interessant, weißt du, man hat jetzt Gerald Davies als Kronzeugen auserkoren. Und den möchte man natürlich auch nicht verlieren, weil man sich sagt, gut, wir haben jetzt hier jemanden auf unserer Seite, der gibt uns Informationen, damit wir hier die Sexarbeiterinnen hinter Gittern bringen können. Warum sollten wir jetzt alles nochmal über den Haufen werfen? Weil die Frau sagt nichts, der Typ redet wenigstens. Sie ist irgendwie eine unseriöse, wenn auch, egal ob sie jetzt einen akademischen Hintergrund hat oder nicht, aber sie ist eine Sexmasseurin. Ja, es ist schwierig. Ich verstehe deine Verwirrung. Ich bin auch verwirrt. Im März 1978 passiert dann etwas, womit niemand gerechnet hätte. Gerald Davies widerruft alle seine unter Eid getätigten Aussagen über Barbara und den Mord. Er schickt 3 handschriftliche Briefe. Einen an die zuständige Polizeibehörde, einen an eine Lokalzeitung und einen an Barbaras Anwalt Donald Eisenberg. In diesen Briefen steht unter anderem Folgendes. Originalzitat: Barb ist unschuldig und ich habe ihr Leben ruiniert. Oder alle Geschichten, die ich über Barb erzählt habe, sind falsch. Sie hatte nichts mit der Leiche zu tun. Sie hat nichts getan. Ich bin durchgedreht. Die Polizei hat mir Angst gemacht. Ich war überfordert und wusste nicht, was ich sagen soll. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll, außer die Wahrheit zu sagen. Ich schwöre, dass sie unschuldig ist und sie können mit mir machen, was sie wollen.
Also Lotti, wenn das jetzt wieder so eine Sache ist, ne, dass die nie wirklich zusammen waren. Und irgendwie Barbara ist eigentlich die Mutter von Gerald, ne? Und die haben sich das alles irgendwie ausgedacht wegen dieser Versicherungssumme oder so.
Es war alles nur ein Traum, Ines.
Ey, wirklich, ich komme zu dir nach Hause und dann klingel ich da Sturm. So, das ist so, Ines, ja?
Das hasse ich wirklich, ich hasse das, wenn Leute einfach so vorbeikommen
und
Sturm
klingeln. Das ist Folter. Wenn das
ja,
nicht
das
aufhört.
Ja.
Nee, aber also woher weiß man denn, dass er das wirklich geschrieben hat und nicht Barbara?
Wichtige Frage. Es gibt Handschriftexperten, die beglaubigen, dass diese Briefe alle von Davies selbst geschrieben wurden. Er lässt offen, was jetzt dann wirklich passiert ist. Also, weil man könnte sich ja fragen, gut, hat er denn jetzt da gesagt, wer der eigentliche Täter war? Aber er belastet weder sich selbst oder andere. Darüber spricht er nicht konkret, aber er wiederholt immer wieder, dass Barbara unschuldig ist. Jetzt ist natürlich nur die Frage, warum braucht es dieses Gutachten überhaupt? Man könnte ihn ja auch einfach fragen, ob er diese Briefe selbst geschrieben hat. Kann man aber nicht mehr.
Oh nein.
Denn nur einen Tag, nachdem er diese Briefe abgeschickt hat, wird Gerald Davies am 25.03.1978 in seiner Badewanne aufgefunden. Tot. Suizid durch Überdosis. Das ist die vorläufige Einschätzung. Die Todesursache muss aber noch abschließend geklärt werden. Man geht davon aus, dass er seine Schuld nicht mehr ertragen hat, einerseits einen Mord begangen zu haben, andererseits die Liebe seines Lebens dafür verantwortlich gemacht hat und sie deswegen verloren zu haben.
Glaube ich nicht.
Manche vermuten auch, dass er geahnt haben könnte, dass es vielleicht auch Untersuchungen in seine Richtungen gab. Aber auch das bleibt vorerst alles Spekulation. So oder so beginnt nämlich das Gerichtsverfahren gegen Barbara Hoffman, auch ohne den wichtigsten Zeugen.
Also erstmal krass dramatisch, was da jetzt passiert ist. Also, weiß ich nicht. Weißt du, wir hatten vorhin noch diese Pretty Woman-Romanze.
Ja.
Irgendwie, auch wenn wir nicht viel von dieser Beziehung wussten, meine Fantasie war da auch irgendwo drin. Und das ist jetzt irgendwie traurig, dass das jetzt diese Wendung ist. Und ich irgendwie, boah, ich weiß nicht. Irgendwie glaube ich nicht, dass er sich selber umgebracht hat. Irgendwie, finde ich, ist das alles schon viel zu düster und zu dark. Da ist... Ach Gott, Lotti.
Um es hier ein bisschen weniger schwer zu machen, gibt es nach langer Zeit endlich mal wieder ein Foto.
Also, ich dachte jetzt, sowas kommt jetzt. Kekse für alle. Damit es jetzt nicht so schlecht ist, irgendwie kriegt ihr jetzt alle mal eine Portion Chips.
Du darfst sie jetzt mal Barbara vor Gericht angucken und es klingt irgendwie bescheuert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich finde dieses Foto irgendwie krass. Ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich finde es einfach krass. Guck es dir an.
Weil jetzt, wenn das nicht krass ist, ne, dann...
Ja, aber es geht um ihre Aura so.
Ich finde, sie wirkt relativ emotionslos für das, was da also wirklich ihr auch angehangen wird. Also was da alles passiert ist, was sie vielleicht auch getan hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese zwei Fotos, das Foto vom Anfang und auch das Foto, das ist ziemlich ähnlich. Also irgendwie hat sie nicht so viel unterschiedliche Ausdrücke. Gut, dass sie jetzt nicht irgendwie krass lacht oder da albern ist oder so, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber irgendwie, sie wirkt für mich einfach wie jemand, dem man zwei Morde mittlerweile anhängt. Aber... einfach zuhört und versucht, die Scheiße im Griff zu behalten.
Was glaubst du denn jetzt mit den wenigen Beweisen, mit den fehlenden Zeugen? Was passiert jetzt vor Gericht mit Barbara?
Na, wenn man es ihr nicht beweisen kann, dann kann die nicht dafür verhaftet werden. Also wird sie freigelassen.
Noch bevor der Prozess richtig losgehen kann, verkündet der Bezirksstaatsanwalt, dass die Anklage gegen Hoffman fallen gelassen wird. Barbara und ihr Verteidiger Donald Eisenberg sind natürlich überglücklich. Sie darf den Gerichtssaal als freie Frau verlassen. Das bedeutet, dass dieser ganze Albtraum, der sie natürlich jetzt auch schon eine riesengroße Zeit begleitet, endlich ein Ende hat und dass sie eben nicht wegen Mordes an Harry Birch schuldig gesprochen werden kann. Aber gerade als sie zusammen mit ihrem Anwalt das Gerichtsgebäude verlassen will, stürmen mehrere Polizisten den Saal und verhaften Barbara erneut. Die Anklage lautet nun zweifacher Mord. Erstens wegen der Tötung von Harry Birch und zweitens wegen Mordes an ihrem Lebensgefährten Gerald Davies. Denn nachdem man Davies Leiche gefunden hat, wurde dann vorsichtshalber doch noch mal ein bisschen genauer untersucht. Schließlich ist es ja schon ein bisschen komisch, wenn der wichtigste Zeuge in einem bevorstehenden Mordprozess auf einmal stirbt. Und dabei hat die Polizei festgestellt, dass auch Davies eine Lebensversicherung abgeschlossen hatte. Und die Begünstigte
ist,
auch hier willst du mal raten.
Aber ist es wieder Linda Miller oder ist es jetzt Barbara?
Es ist Barbara Hoffman. Und hier reden wir über eine ganz andere Summe, nämlich über $750,000.
Ich sag mal so, clever ist das alles nicht, ne? Also
nee,
so von der Cleverness-Skala, also auch dafür, dass sie ja bei einer Versicherung arbeitet, ist ja alles relativ nachvollziehbar. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht, warum das dann so schnell nochmal passiert. Aber es ist jetzt auch allgemein nicht der Podcast, wo man immer mit sehr viel Verständnis rechnen muss, ne? Aufgrund der Geschichten, die du da erzählst.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Gerald Davies. Bei der Autopsie werden dann dementsprechend, nachdem man diese riesige Versicherungssumme entdeckt hat, nochmal jede Menge Extratests durchgeführt. Und dabei wird festgestellt, Gerald Davies hatte gar keine Drogen oder Medikamente in seinem Körper, sondern
Gift.
Cyanid. Nur um das kurz einzuordnen, Cyanide sind so Salze, die sich im Körper bei Kontakt mit Wasser zu Blausäure verwandeln. Und Blausäure ist ein hochwirksames Gift, das die Zellatmung blockiert. Und durch diese extrem hohe Toxizität verlaufen Vergiftungen mit Blausäure sehr schnell tödlich. Es ist ganz, ganz schrecklich. Erstes Symptom einer Blausäureintoxikation sind so ganz starke Krämpfe und Erbrechen und Bewusstlosigkeit. Und Menschen, die damit vergiftet wurden, ringen dann verzweifelt nach Luft und man stirbt innerhalb weniger Minuten nach der Aufnahme dieser Substanz an innerem Ersticken. Das ist ganz, ganz qualvoll. Und Gerald Davies hatte eine Cyanid-Dosis Intus, die gereicht hätte, um 2 bis 3 weitere Männer damit zu töten.
Wow. Aber das ist jetzt wahrscheinlich wieder ihr Biochemiker-Brain gewesen.
Das ist auf jeden Fall das, was alle denken, ja. Nach dieser Erkenntnis wird dann auch Harry Birch, der erste Tote, nochmal gerichtsmedizinisch untersucht. Und Überraschung?
Auch er.
Er ist gar nicht an einer Kopfverletzung gestorben, sondern an einer tödlichen Dosis Cyanid. Und in seinem Fall hätte man 40 weitere Männer damit töten können.
Schlecht, ehrlich gesagt, dann auch ausgerechnet, ne?
Ja.
Also Studium abgebrochen, falsch ausgerechnet, das passt alles auf sie. Lebensversicherung, also klingt alles stark, dass Babsi die 2 Männer umgebracht hat.
Ja, mit dem Hintergrundwissen, dass Gift eben die häufigste Art ist, wie Frauen töten und Barbara, wie du es ja auch gerade schon direkt assoziiert hast, Biochemie studiert hat, sie mit beiden Männern eine Affäre hatte, bei beiden Männern als Begünstigte der Lebensversicherung aufgeführt ist und mindestens eine der Leichen in ihrer Wohnung und auf ihrem Hof waren, hat jetzt niemand mehr Zweifel, dass Barbara Hoffman eine Doppelmörderin ist. Aber Barbara bestreitet weiter alles. Interessanterweise taucht nun aus diesem ganzen Kosmos, aus dem sie sich ja versucht hat, rauszubewegen, ein neuer Zeuge auf, der wiederum bekräftigt, dass Barbara die Taten begangen haben soll. Es ist ihr ehemaliger Chef aus dem Jans Health Massagestudio. Achso, ich wollte ja Ficky Ficky Massagestudio sagen, ne?
Korrekt.
Aus dem Jans Health Ficky Ficky Massagestudio. Ihr ehemaliger Chef behauptet jetzt, Barbara hätte damals den Plan erwähnt, einen Mann zu heiraten, sich als Begünstigte seiner riesigen Lebensversicherung in Höhe von 750.000 US-Dollar eintragen zu lassen und ihn dann auf eine Hochzeitsreise nach Mexiko mitzunehmen, um ihn dort zu vergiften. Das Opfer wollte sie noch vor Ort einäschern lassen, sodass nur noch seine Asche in die USA zurückkehrt und die Polizei keine Untersuchungen mehr vornehmen könnte. Alle sind so, ja, okay, klar, passt jetzt irgendwie perfekt in das Bild der mordenden schwarzen Witwe, wie sie mittlerweile in den Medien genannt wird. Aber dann stellt sich raus, ihr ehemaliger Chef, der diese Aussage gemacht hat, wurde zufällig vorher massiv unter Druck gesetzt, und zwar von einem Mann, von dem ich dir am Anfang erzählt habe, nämlich
der Drogenbaron.
Genau, der Kokain- und Mafia-Boss Sam Cerro. Denn aktuell laufen groß angelegte Ermittlungen gegen ihn, unter anderem natürlich wegen Drogenhandel. Und ihm wurde aber ein Deal angeboten, was eine Strafverkürzung betrifft, wenn er Informationen zu dem ganzen Barbara Hoffman-Fall liefern würde. Schließlich weiß man natürlich mittlerweile, dass auch er ein ehemaliger Kunde und quasi auch ein Stück weit irgendwie, so interpretiert man das, Geliebter von Barbara Hoffman, der Tatverdächtigen ist. Tja, und genau dann fallen Samuel Cerro und eben auch dem Massagestudio, dem Fiki-Fiki-Massagestudio-Chef, plötzlich alle möglichen belastenden Aussagen ein, die Barbara irgendwann mal getätigt haben soll. Und die teilen sie natürlich jetzt alle mit der Staatsanwaltschaft. Was daran auch schon wieder total absurd ist, ich meinte ja, Barbaras Anwalt Donald Eisenberg hat ja schon die komplette Unterwelt von Madison vertreten und dazu gehören eben auch der ehemalige Chef von Barbara, der jetzt gegen sie aussagt, und der Kokainhändler Sam Cerro. Und das bringt wiederum den Anwalt jetzt in einen krassen Interessenskonflikt, weil eigentlich müsste er an dem Punkt die Verteidigung niederlegen, weil es geht nicht, dass da sozusagen jetzt Leute gegen seine Klientin aussagen, die er schon mal vertreten hat. Aber er entscheidet sich dafür, weil er so überzeugt ist von Barbaras Unschuld und dass er ihr helfen möchte, sie trotzdem weiter zu vertreten. Das wird ihn übrigens, das spoilere ich jetzt einfach schon mal, später seine Anwaltslizenz kosten. Von Eisenberg und Barbara gibt es ein Bild auf dem Weg zum Prozess und das darfst du dir gerne mal angucken. Da sind wir jetzt dann übrigens schon im Jahr 1979.
Ganz kurzer Einwurf. Ist ja eigentlich bewusst, dass mein männlicher Dude Sam heißt.
Stimmt.
Und
stimmt.
Wir einen Sam in dieser Geschichte haben, ist schon auch krass, oder?
Ich habe vorhin, als du den Namen Sam gesagt hast, gedacht, ja krass, ich meine, der heißt jetzt hier Samuel, aber man nennt ihn eben auch Sam. Deswegen, ich wollte dann nicht so schreien, ja, ja, es kommt noch ein Sam. Aber ich habe es natürlich in dem Moment schon auch mitbekommen.
Krass. Ah ja. Die hat sich auf jeden Fall von so einer Studentin zu einer Fiki-Fiki-Masseurin jetzt zu einem Mutter-Look, weißt du? Die ist jetzt eher so in diesem Moody-Style. Ja, aber das ist die erste Emotion, die ich in ihrem Gesicht sehe.
Und welche siehst du da?
So ein freudiges Grinsen, würde ich sagen. Also irgendwie Zufriedenheit, Sicherheit, bei sich zu wissen, ja, ja, alles gut. Also das Recht ist auf unserer Seite, würde ich mal sagen, jetzt in dem Zusammenhang mit einem Anwalt und der Geschichte, die du erzählt hast. Aber sie wirkt auf jeden Fall so, als ob sie happy ist.
Das finde ich irgendwie auch krass, weil ich habe den gleichen Eindruck gehabt. Und wenn du so kurz vor einem doppelten Mordprozess stehst, finde ich das schon eine relativ entspannte und siegessichere Aura ihrerseits.
Ja.
Der Prozess gegen Barbara Hoffman ist dann übrigens der erste in der US-Geschichte, der vollständig im Fernsehen übertragen wird. Das ist schon ein historischer Moment, weil bei uns in Deutschland ist es ja gar nicht so ein Ding. Aber
wir haben
USA
Alexander Holt
seitdem,
und Barbara Salisch.
Ja. Aber ansonsten, ja, wir haben halt natürlich nicht diese Kultur, in Anführungszeichen, dass da jeden Tag live tausende Verfahren ausgestrahlt werden, und ihr Prozess war eben wirklich der allererste. Somit geht sie auf jeden Fall in die Geschichte ein. Und dementsprechend gibt es natürlich auch sehr, sehr viel Presse. Du musst dir das jetzt nicht alles durchlesen, aber ich habe mal einen Artikel von damals rausgesucht, den können wir uns mal kurz angucken und du kannst mal kurz die Hauptschlagzeile oben vorlesen.
Also, da steht: Hoffman Trial, the stage is set.
Also, die Bühne ist bereit in Bezug auf den Hoffman-Prozess. Und das finde ich irgendwie schon, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber das hat so einen Beigeschmack, weißt du, als wenn das jetzt ein Theaterstück wäre, was da abgeht. Und dann gibt es da auch noch so weitere Unterüberschriften, wie zum Beispiel hier Gerald Davies Portrait, also Porträt eines Mannes, der verliebt ist. Oder rechts daneben Birch, der Gentleman, der durch Gewalt gestorben ist und so. Also das Ganze ist eben so ein bisschen fast aufgezogen wie so eine Soap-Opera und sie ist eben die Hauptdarstellerin und die ganzen Männer werden natürlich dort alle als die Opfer der schwarzen Witwe sozusagen dargestellt, obwohl man natürlich noch nicht genau weiß, was jetzt eigentlich wirklich passiert ist.
Das ist natürlich, finde ich, immer fatal, dann von der Presse so eine Grundstimmung in der Gesellschaft zu sorgen, obwohl man noch gar nicht weiß, was da passiert ist und dass sie als Mörderin dargestellt wird. Das war doch jetzt so das, was du gesagt hast, ne?
Total. Ja. Ja. Der Prozess beginnt jetzt und es werden wirklich beide Mordfälle gleichzeitig verhandelt. Der Anwalt hatte eigentlich gehofft, dass die einzeln verhandelt werden, weil er so der Meinung war, ich schaffe das alleine, den einen abzuwenden und den anderen, aber beide auf einmal. Das macht das Ganze für einen Anwalt anscheinend nochmal sehr viel komplexer. Der wichtigste Zeuge in diesem Prozess wird dann tatsächlich ihr ehemaliger Chef. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, wie verzweifelt die Staatsanwaltschaft eigentlich ist, weil der sagt halt einfach nur, ja, sie hat damals das gesagt und das gemacht und das gesagt und deswegen ist sie schuldig. Dieser Chef zeichnet dann eben auch das Bild einer mordlustigen, geldgierigen, sehr schlauen Man-Eaterin, die dazu noch das nötige Wissen über chemische Substanzen wie Cyanid hatte. Und tatsächlich wird dann auch bekannt gegeben, dass man in Barbaras Wohnung doch noch Cyanid gefunden hat. Weil vorher war es ja so, okay, wir haben hier gar nichts gefunden, außer die bisschen Chlorreste auf dem Boden. Allerdings hat man dieses Cyanid eben auch nicht bei der ersten Wohnungsdurchsuchung gefunden, sondern erst später.
Aha.
Der Anwalt von Barbara wittert natürlich eine Verschwörung. Mhm. Wichtig werden übrigens noch ihre Eltern. Die sagen nämlich aus, dass Barbara sowohl an dem Tag, an dem Harry Birch als auch Gerald Davies gestorben ist, bei ihnen zu Hause war. Also sie geben ihr quasi ein Alibi. Barbara verweigert weiter die Aussage und der Prozess dauert vielleicht auch deswegen am Ende nur 11 Tage. Wie gesagt, die Hauptbeschuldigte sagt nichts, man hat nur wenige Zeugen. Und am Ende fällt dann am 28.06.1979 das Urteil der Jury. Was glaubst du, Ines, nach allem, was du jetzt gehört hast, wie fällt dieses Urteil aus?
Also ich sag mal, es ist ja recht mager, was die da haben an Zeugen und Beweisen, die ja nicht mehr so knallharte Beweise sind, ne? Sowas wie, man hat da dieses Cyanid irgendwie bei ihr gefunden. Das kann ja auch irgendjemand in die Wohnung dann gepackt haben. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass sie trotzdem wollen, dass sie schuldig ist. Rein juristisch hätte ich jetzt gesagt, dass man sie freispricht. Aber von der Grundstimmung hätte ich jetzt gedacht, die wollen, dass sie halt die Mörderin ist. Und deswegen wird sie schuldig gesprochen.
Ich zeige dir jetzt noch das letzte Bild für heute direkt nach der Urteilsverkündung. Und vielleicht kannst du es ja da aus ihrem Gesicht herauslesen.
Okay. Nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Also zu deuten. Sie sieht jetzt für mich nicht unbedingt aus wie jemand, der verloren hat. Ich glaube, ich würde da komplett verheult und fertig sein. Aber sie hat so ein bisschen diesen Look von, also wie sie ihren Anwalt anguckt nach dem Motto, Digga, du hast es richtig verkackt. Ich hasse dich. Du Arschloch. Also so, ja, also der ist judgy, aber wirklich nur ihrem
krass,
Anwalt gegenüber. Und dass er es halt verkackt hat. Und deswegen denke ich, ja, also immer noch, dass sie schuldig gesprochen wurde.
Barbara Hoffman wird der Anklage wegen Mordes freigesprochen. Zumindest was Gerald Davies betrifft. In Bezug auf Harry Birch bekommt sie einen Schuldspruch. inklusive lebenslanger Haft. Das heißt, es ist jetzt eine Mischung aus beidem. Ne? Mhm. Was man jetzt auf jeden Fall noch dazu sagen kann und muss, sie ist eben zu diesem Zeitpunkt auch einfach erst 28 Jahre alt, ne, und bekommt lebenslange Haft. Und das ist ja nicht wie bei uns, dann nach 25 Jahren so ciao, sondern lebenslang bedeutet erstmal lebenslang. Ihre einzigen Worte zu ihrer Verurteilung sind folgende, Zitat: Ich habe das Verbrechen, das mir vorgeworfen und für das ich verurteilt wurde, nicht begangen. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Und tatsächlich bleiben bis heute einige Zweifel. Viele finden es äußerst fraglich, dass ausgerechnet Vertreter der organisierten Kriminalität, mit denen ja Barbara wegen ihrer Kündigung im Schlechten auseinandergegangen ist, am Ende die entscheidenden Aussagen gegen sie gemacht haben. Es gibt die Theorie, dass ihr ehemaliger Chef den Ermittlungsbehörden einfach nur das gesagt hat, was die hören wollten, um Barbara wirklich hinter Gitter bringen zu können. Und damit hat er natürlich auch gleichzeitig Sam Cerro zu seinem Deal verhelfen können. Und das war wahrscheinlich auch in seinem Interesse, weil mit dem Typ willst du ja keinen Stress haben. Und wenn der sagt, sag denen das, damit ich hier meinen Deal kriege, dann ist natürlich auch verständlich, dass man denen alles erzählt, was die wiederum hören wollen. Wenn das wahr ist, dann könnte es sein, dass die Rotlichtbosse aus der Unterwelt von Madison ihr am Ende wirklich einen Mord angehängt haben, so wie sie es die ganze Zeit von Anfang an gesagt haben. Wenn dem so ist, dann hätten Barbara und ihr Freund damals wirklich vollkommen ahnungs- und planlos zusammen eine Leiche beseitigt. Zwar von einem Mann, den sie heimlich kannte und der sie liebte, den sie aber nicht selbst getötet hat und der tatsächlich eine Lebensversicherung auf ihren Namen laufen hatte, was aber in den USA ja erstmal auch gar nicht so untypisch wäre. Und was die Massagegangster rund um Sam Cerro vielleicht auch herausgefunden und ausgenutzt haben. Und vielleicht musste auch deswegen Gerald Davies sterben, weil er von Cerro und Co. unter Druck gesetzt wurde, aber seine Aussage gegen Barbara trotzdem irgendwann zurückgenommen hat, weil er einfach gemerkt hat, es ist mir scheißegal, ich liebe diese Frau, ich will nicht, dass die hier für etwas in den Knast geht, was sie nicht getan hat und eventuell ja auch sogar bereit gewesen wäre, noch mehr auszupacken. Es stellt sich später übrigens auch heraus, dass Gerald Davies diese Überwachung durch die Polizei als Kronzeuge, von der ich dir erzählt habe, relativ schnell wieder abgelehnt bzw. unterbunden hat, was wiederum auch dazu geführt hat, dass man überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnte, mit wem er in den Wochen vorm Prozess Kontakt hatte oder nicht. Vielleicht haben ihn Cerro und seine Kollegen auch in seinem Apartment aufgesucht. Und vielleicht haben sie ihn mit Cyanid vergiftet. Vielleicht hat man eben ganz bewusst auch Cyanid gewählt, weil alle von Barbaras Biochemiestudium wussten. Und vielleicht wurde dieses Thema auch deswegen so auffällig oft vor Gericht von eben ihrem ehemaligen Arbeitgeber erwähnt. Und wenn wir schon mal bei dem Cyanid sind, auch da fragen sich ja viele Leute, die sich mit den Fällen beschäftigt haben, warum befand sich in Harry Birch, aber auch Gerald Davies System so viel Cyanid? Es war bei beiden ja mehr, als man gebraucht hätte, aber vor allem bei Birch ja eben, wie ich schon meinte, das 40-fache oder so. Und niemand, der das Thema studiert hat und sich mit Giften auskennt, würde ja so viel davon benutzen. Vor allem niemand, der so schlau ist, eigentlich wie Barbara, die ja wissen würde, dass je mehr sie davon benutzt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man das in der Gerichtsmedizin nicht entdeckt. Und was auch nochmal maximal unlogisch ist, ich glaube, da hast du vorhin auch so drauf reagiert, ist die Reihenfolge der Tötungen in Bezug auf die Versicherungssummen. Also wenn du jetzt zwei Leute hast und der eine bringt dir 30.000 und der andere bringt dir 750.000, warum sollte man denn erst den mit der verhältnismäßig kleinen Summe töten, um dann kurz danach den mit der riesigen Summe umzubringen, in dem Wissen, wie verdächtig man sich macht mit zwei Toten? Dann würde man doch eigentlich sagen, komm, scheiß auf die 30.000, ich kümmere mich um die 750.000. Weißt du, was ich meine?
Ja. Also, du weißt ja, ich hatte wirklich ein Hin und Her, auch so in meinem Kopf, wo ich so gedacht habe, okay, sie war's. Nee, es war doch Gerald. Vielleicht war es irgendjemand ganz anderes. Nee, es war doch Barbara. Nein, es war auf jeden Fall Gerald. Und so wie du das jetzt alles erzählt hast, ist es absurd. Und ich habe ja auch deswegen jetzt am Ende auch so gesagt, irgendwie die Beweise sind nicht so ganz stimmig oder nicht ganz so, dass man sagt, ja, okay, krass, das, die ist einfach am Arsch, weil das ist aufgeflogen, was da ihr Plan war. Sondern es ist so ein, ja, ergibt halt Sinn, weil die da bei der Versicherungsfirma arbeitet, die ist halt Biochemikerin, die kennt sich halt dann aus, die ist eine Frau, die vergiftet. Das ist mir alles irgendwie so ein bisschen von der Argumentation zu einfach gedacht, weil auch, wie du das gerade alles aufgezählt hast, das spricht halt auch sehr vieles dagegen. Deswegen finde ich das irgendwie nicht fair. Und du hast gesagt, das ist bis heute noch so. Also es ist, Stand jetzt, ist sie immer noch im Gefängnis. Also sie wurde nie freigesprochen.
Also ich kann dir sagen, Barbara befindet sich seit 45 Jahren im Gefängnis in Wisconsin bis heute. Sie ist jetzt über 70 Jahre alt.
Oh nein.
Sie hat in all der Zeit kein einziges Interview gegeben, aber immer auf ihre Unschuld beharrt. Und was ich auch sehr interessant finde, seit 1991 hätte sie Anspruch, einen Antrag auf Bewährung einzureichen, hat sie aber bis heute nicht getan und das nur, weil sie dafür ihre Schuld eingestehen müsste. Und das tut sie nicht, selbst wenn sie dafür für immer im Gefängnis bleiben muss.
Okay, Lotti, wie ist denn dein Gefühl? Sollen wir da hinfahren? Sollen wir die rausholen?
Ich hatte zwischenzeitlich ganz, ganz doll das Gefühl und war wirklich auch so, das kann nicht sein, Barbara ist unschuldig. Und ich muss dir aber hier ganz am Ende gestehen, was ich sehr spannend finde, ich habe ja verschiedenste Artikel dazu gelesen und je nachdem, wie man die Geschichte erzählt und welche Details man zum Beispiel auch weggelassen hat, so ergibt sich dann halt die Bewertung der Umstände. Und ich war, wie gesagt, eine ganz, ganz lange Zeit auch genauso wie du dieses, also ich war so, es ist Barbara, dann war ich, nee, es ist Gerald Davies, dann war ich so, nee, okay, es war die Mafia einfach, es war doch alles so. Und ich habe mir das immer wieder von allen Seiten vorgestellt und habe aber immer wieder auch so meine Zweifel einfach an ihrer Schuld gehabt, weil sie ist ja im Endeffekt die, die im Knast sitzt. Die anderen sitzen ja dafür nicht im Knast. Ich meine, der eine kann auch nicht mehr im Knast sitzen, weil er tot ist. Aber ich war dann doch sehr doll irgendwie auf ihrer Seite. Und dann habe ich aber doch noch mal mehr Details gelesen, die teilweise, wie gesagt, einfach nicht erwähnt wurden und die ich jetzt auch bewusst zum Schluss erzähle, weil sie wieder alles verändern können. Nämlich zum Beispiel, dass man einer Person in diesem ganzen Konstrukt am Ende doch nachweisen konnte, tatsächlich Cyanid gekauft zu haben. Nämlich Gerald Davies. Auf seinen Namen mit seiner Kreditkarte wurde Cyanid besorgt. Also war ich so, ja okay, alles klar. Am Ende hat doch Davies aus Eifersucht Harry Birch damit umgebracht und dann sich vielleicht sogar damit einfach selbst vergiftet. Und dafür sitzt jetzt irgendwie eine unschuldige Frau seit 45 Jahren im Knast.
Die hat ihm, dann würde ich eher sagen, sie hat ihn beauftragt, das zu kaufen. Oder?
Nee, denn jetzt kommen wir wieder zu der nächsten Information, die dann auch wieder alles verändert, weil das dann wieder in der nächsten Berichterstattung überhaupt erst zur Sprache kam. Denn man konnte wiederum nachweisen, dass Barbara Hoffman es war, die mit der Kreditkarte auf den Namen von Davies das Cyanid gekauft hat. Das wird aber teilweise einfach komplett weggelassen. Es gibt noch weitere Punkte, die ich dann erst entdeckt habe, als ich sogar wirklich auch einen Teil der Gerichtsakten gelesen habe, die man öffentlich einsehen kann. Barbara hat im Rahmen ihres Studiums in mehreren Laboren gearbeitet und in zwei davon hatte sie mit Cyanid experimentiert. Mhm. Kann natürlich ein Zufall sein, vielleicht aber auch nicht. Und vielleicht erinnerst du dich an die Alibis durch ihre Eltern. Es gab aber später Telefonverbindungsnachweise, die belegt haben, dass ihre Eltern an den besagten Tagen versucht haben, sie zu erreichen, ohne Erfolg. Und dann ist die Frage, warum hätten sie das tun sollen, wenn doch ihre Tochter bei ihnen zu Hause gewesen wäre?
Ja.
Und es gibt noch viele weitere kleine und große Indizien, die am Ende des Tages doch wieder alle auf Barbara Hoffman zeigen, auch wenn ich es mir irgendwie zugegeben vielleicht ein bisschen anders gewünscht hätte. Und deswegen gibt es jetzt zum Schluss noch die allerletzte kurze Theorie, nämlich Barbara ist eine Mörderin, aber hatte gar nicht vor, Harry Birch umzubringen und hat das auch nicht getan, sondern hat nur ihren Freund umgebracht. Denn Laut dieser Theorie war Harry Birch am 22. Dezember 1977 in ihrer Wohnung, vielleicht sogar alleine, weil er auf sie gewartet hat. Und er hat sich das Cyanid versehentlich selbst in den Kaffee getan, weil er gedacht hätte, es wäre Zucker. Denn das Cyanid, was man eben bei Barbara später in der Wohnung gefunden hat, war tatsächlich in einer Zuckerdose. Und das würde wiederum auch erklären, warum der Typ einfach eine fast 40-fache Dosis im Organismus hatte, die ja Barbara ihm als Chemikerin wahrscheinlich niemals zugeführt hätte. Laut dieser Theorie war es also einfach ein Unfall und somit stimmt die ganze Story von wegen, okay, wow, hier liegt auf einmal eine Leiche in meiner Wohnung, aber der Rest eben nicht. Also das mit der Mafia und dass er ihr unbekannt wäre. Die Kopfverletzung könnte sie ihm eventuell postmortem zugefügt haben, um es dann wie eine Gewalttat aussehen zu lassen, was ja auch funktioniert hat. Man hat ja erstmal gesagt, alles klar, das ist die Todesursache, stumpfe Gewalt. Und weil sie auf seinen Tod wirklich nicht vorbereitet war und nicht wusste, wohin mit der Leiche, brauchte sie am Ende wirklich Gerald Davies Unterstützung und ging nicht davon aus, dass er, so verliebt wie er in sie war, dann jemals zur Polizei gegangen wäre. Weil du hast dich ja vorhin gefragt, warum hat sie ihn da überhaupt mit einbezogen? Und ich glaube wirklich, dieser Punkt, ich habe hier eine Leiche und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, ich habe das nicht geplant, ich habe kein Auto, ich weiß nicht, wohin damit, kann ja wirklich dazu führen, dass du dann sagst, ey, bitte, ich brauche deine Unterstützung.
Ja.
Auf seine Lebensversicherung hatte sie es aber tatsächlich abgesehen, auch schon vorher. Und weil Gerald Davies ihr eben übertrieben verfallen war, im emotionalen und sexuellen Sinne, hat sie es geschafft, ihn zu überreden, dann diese Briefe zu schreiben, um sie zu entlasten und um es vom Timing her dann passend zu machen, ihn eben direkt danach in seiner Wohnung zu vergiften. Dieses Mal mit einer dann doch viel angemesseneren Menge an Cyanid, weil da waren es ja eben nur so 2 bis 3 Mal. So viel, was die Dosis betrifft. Und sollte das alles so gewesen sein, dann wäre ihre Aussage am Ende, ich habe das Verbrechen, das mir vorgeworfen und für das ich verurteilt wurde, nicht begangen, ja sogar die Wahrheit. Weil dann ist sie quasi für den falschen der beiden Morde verurteilt worden. Aber leider, Ines, werden wir die absolute, endgültige und ultimative Wahrheit in diesem Fall vielleicht niemals erfahren. Ines, ich hätte dir zum Schluss natürlich wie immer so gerne noch einen Song passend zu dem Fall vorgespielt. Den gibt's aber leider nicht. Stattdessen habe ich aber für dich das vielleicht schlechteste Filmplakat, das wir bislang bei Weird Crimes zu einer True Crime Verfilmung gesehen haben. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
Oh, ich dachte so ganz ehrlich, ich finde, die Story hat auf jeden Fall Potenzial, verfilmt zu werden. Das habe ich mir schon bei der Hälfte der Geschichte gedacht. Und jetzt aber sowas Wackes. Oh nein. Das ist
Lies
so
doch bitte mal
trashig.
Den Titel vor.
Oh Gott, Winter of Frozen Dreams? Hä? Was ja. zur Hölle?
Krass, oder?
Sex, Passion, Betrayal, Murder.
Mhm.
Oh nein. Hast du den Film gesehen? Ist der so schlecht, wie das alles da aussieht jetzt hier?
Ich habe angefangen reinzugucken und habe entschieden, dass ich meine Lebenszeit nicht so verschwenden möchte.
Und du guckst viel Trash.
Ja, aber das, was ich da gucke, das erfüllt mein Leben. Dieser Film hätte mir Zeit gestohlen, die ich nicht habe. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, mir lieber nochmal anzugucken, was bei IMDb steht. Und da hatte der Film auf jeden Fall auch eine Bewertung von 4,6 von 10. Und da war ich auch raus und wusste, nee. Aber wie gesagt, es reicht auch schon, den Trailer sich anzugucken. Der Film ist übrigens aus dem Jahr 2009, basiert auf dem gleichnamigen Buch Winter of Frozen Dreams. Das wiederum kann man sich durchlesen, wenn man Interesse hat, noch ein bisschen tiefer in den Fall einzutauchen. Die deutsche Version hat übrigens noch einen wackeren Titel, wie ich finde, nämlich Eiskalte Versuchung. Ja, das ist auf jeden Fall eine Nicht-Empfehlung.
Ich glaube, man fühlt sich, wenn man den Film guckt, wie die Person, die da unten liegt.
Stimmt, weißt du? Da liegt ja auch einfach mitten auf dem Filmplakat.
Das ist so schlecht.
Toter Mann in einer Blutlache.
Das ist so safe mit Paint, wurde das hergestellt. Ja. Also auch, wie das ausgeschnitten ist. Ich glaube, hier hat nicht mal die Druckerqualität die Schuld. Das ist wirklich das schlechteste Filmplakat aller Zeiten.
Ja.
Schrecklich.
Dass du das auch so siehst, wenn ihr euch dieses schreckliche Filmplakat angucken wollt, dann jetzt natürlich auf weirdcrimes-podcast bei Instagram und da könnt ihr euch diese Scheiße angucken. Auch in dem Film, das weiß ich, weil da habe ich hingeskippt, ist es so, dass am Ende die Hauptdarstellerin ihre Unschuld beteuert Und so müssen wir uns leider damit zufrieden geben, dass da für immer ein Rest Ungewissheit bleibt in dieser weirden, verworrenen Geschichte rund um die mysteriöse Massagekönigin aus Madison.
Unbefriedigend, Lotti.
Tut mir leid, Ines, aber ab und zu brauchen wir hier mal, und es ist ja noch nicht mal
ein
richtiger Cold
Case. Hier wurden viele Leute befriedigt in dieser Geschichte, aber du bist definitiv nicht die Massagekönigin, kann ich dir sagen. Du bist eine Erzählkönigin, aber heute lässt du uns richtig unbefriedigt hier raus.
Aber Ines, wir wissen, wer umgebracht wurde, wir wissen, wer dafür verhaftet und verurteilt wurde. Es ist kein Cold Case, aber es ist und bleibt
es ist
alles
wie Sex ohne zu kommen.
Ja, das tut mir leid.
So die ganze Zeit kurz davor zu sein, aber nicht, weißt du?
Und rausziehen, coitus interruptus mäßig. So Ines, was bleibt zum Schluss in deinen Gedanken und deinen Gefühlen übrig?
Also nachdem du jetzt auch gesagt hast, dass du auch der Meinung bist, dass sie schon schuldig ist, habe ich jetzt nicht mehr so das Bedürfnis, sie zu befreien. Ich weiß nicht, auch für ihren eigenen Frieden denke ich mir so, sprich doch. Und wenn es auch nur kurz ist vor ihrem Tod oder so, aber lass es raus, damit du von dieser Erde gehst und du hast gesprochen. Wenn sie wirklich unschuldig ist, dann finde ich das furchtbar, was ihr da widerfahren ist. Und ich frage mich einfach, warum man so giftige Stoffe kaufen kann. Und ich frage mich, wie gut die Massage war und ob ich auch mal so einen Kurs besuchen sollte. Das habe ich mich auch zwischenzeitlich gefragt, ob es so Massage, also ich will nicht das anbieten, also nicht die Massagen, nicht die Fiki-Fiki-Massagen, aber ich habe mich auch gefragt, boah, wie gut. Also ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass jemand eine halbe Stunde anstehen würde im Alexa, dass ich dem danach eine Fußmassage geben kann, weißt du?
Ja, das waren jetzt viele wichtige Fragen nochmal deinerseits. Ich habe mich auch nochmal gefragt, dieser Punkt, dass sie sich nicht darum bemüht, auf Bewährung freizukommen, ob das entweder wirklich mit ihrer Unschuld zu tun hat, und dann finde ich es maximal krass, wenn du so sehr auch daran festhältst, dass du sagst, ist mir scheißegal, was mir das für Vorteile bringt. Ich werde mir niemals etwas eingestehen, was ich nicht getan habe. Dann habe ich davor riesen Respekt, auch wenn es ein Stück weit vielleicht auch natürlich nicht so schlau ist. Also diese Courage sich selbst gegenüber muss man dann erstmal haben. Oder aber es ist so eine Art Stolzding, dass sie sagt, nee, ich habe mir fest versprochen, ich werde das niemals zugeben. Ich werde da niemals zu stehen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ob ich dafür versauere und hier drin sterbe im Gefängnis, aber ich werde das nicht zugeben, auch wenn ich es getan habe. Das sind halt so die beiden Seiten, die ich da sehe und nicht so richtig einschätzen kann, was ist es jetzt wirklich von beidem. Aber so oder so finde ich die Geschichte, egal wie sie abgelaufen ist und egal wer am Ende was gemacht hat, finde ich es auf so vielen Ebenen wirklich super, super weird und super schlimm natürlich auch.
Also das Weirdeste war auf jeden Fall dieses Filmplakat, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch einfach nicht zu toppen, oder?
Nee.
Ja. Okay. Ja, Lotti, was auch immer du beim nächsten Mal uns erzählen wirst, ich will, dass du weißt, alles weird gut.
Und du pass auf dich auf.
Mach ich. Pass auf deine Massage auf. Welche du willst.
Pass du mal auf deine Massagen auf. Ich habe ja keine Massagen.
Weird Crimes ist ein Studio Bummens Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Laura Pohl. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese
Krone. Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay King. Ja, es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemand Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass es
Post ist. Genau. Okay. 8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.